Willkommen bei DevRadio, dem discordischen Computermagazin des Chaos Computer Club Ulm. Oh je, das habe ich ja schön versaut. Willkommen heute an Ostern hier bei Radio Free FM. Auch willkommen Renz im Studio. Servus Renz.
Hallo.
Und Tai.
Hallo.
Und ich bin Matu und wir unterhalten uns heute über Code for Germany und Renz wird uns gleich genauer erklären, was das überhaupt ist.
Ich möchte aber erstmal ein paar Nachrichten erzählen, die potenziell unseren Zuhörern interessieren könnten.
Okay, schieß los.
Okay, der TrueCrypt Security Audit ist endlich fertig.
Ach, da wird noch was gemacht. Ich dachte, die haben das einfach mal...
Nee, sie haben TrueCrypt sozusagen angeschnappt, bevor der Audit fertig war.
Also Moment, TrueCrypt war oder ist doch diese Festplattenverschlüsselungstool, oder?
Genau.
Genau, und so, da war doch mal... Naja, da war doch mal irgendwie dieses...
Sie haben irgendwie behauptet, ihre Software sei unsicher.
Genau, und haben es von einem Tag auf den anderen mal einfach mal auf der Website geschrieben, benutzt es nicht, es ist unsicher.
Benutzt nicht, es ist unsicher, benutzt sowas wie BitLocker.
Oh mein Gott.
Und das war irgendwann, wann war genau. Das war vor einem Jahr oder so? Oder wann war das?
Ja, und da zu dem Zeitpunkt war der vorläufige Audit schon durch, also so ein Pre-Audit war durch. Und da haben sie damals schon nichts gefunden, was komisch wäre am Quellcode. Dass irgendwie unsicher wäre oder so.
Tatsächlich discontinued, sagt Wikipedia.
Ja, genau, das war irgendwie ganz, wow. ganz komische Sache, dass sie von einem Tag auf den anderen einfach gesagt haben, ihr könnt es nicht mehr downloaden, bieten wir nicht mehr an, benutzt es nicht.
Ich dachte, das war, weil ein Server kompromittiert war und nur temporär.
Nee, das haben wir einfach
mitgekriegt. Oh mein Gott.
Also, aber wann war das denn? Ich möchte immer noch gerne ein Datum wissen, wann das denn passiert ist, weil das kommt mir vor, als wäre das ewig. Ja.
28. Mai 2014.
2014, also ungefähr ein Jahr, nicht ganz ein Jahr, 11 Monate.
Ja, auf jeden Fall waren da schon die ganzen Verschwörungstheoretiker da, wie man sie halt kennt, und haben gemeint so, ja, sie wurden gehackt, wie sich aber herausgestellt hat, eben anscheinend nicht, weil ist ja immer noch so. Die nächste Theorie war dann, sie haben so ein Letter gekriegt wie bei Lavabit.
Also ein National Security Letter.
Ja. Und jetzt, wo halt der Audit durch ist, scheinen die Verschwörungstheoretiker sich bestätigt zu fühlen und sagen, ja, sie wurden wohl wirklich mit so einem Brief beglückt.
Aha.
Weil sie haben zwar einige kleine Sachen gefunden. Einige sind, ja, okay, kann man fixen. Andere gehen bis zu, ja, wenn man das Ding in einer bestimmten Konstellation benutzt, ist es komisch. Mhm. So irgendwie in einer VM auf einer bestimmten Hardware oder so.
Ach so, okay. Und den, der es tiefer interessiert, der kann auf dem Blog von Matthew Green mal schauen. Da gibt es, glaube ich, eine kurze Übersicht über, was sie so an kleinen Fehler gefunden haben. Zum Beispiel steht da der Random Number Generator, dass er ein paar kleine Probleme hat. Und okay. Der Conclusion davon ist eigentlich, es ist sicher, es hat ein paar kleine Fehler.
Mhm. Aber der Audit geht, glaube ich, nur für die Version 7.1. Ich weiß halt nicht, welche die letzte Version war, bevor sie zugemacht haben.
Soll ich mal schauen? Das wäre 7.2.
Okay.
Also im Rahmen.
Also ist 7.2 noch die Version, die man benutzen kann, oder war 7.2 die Version, die man nur noch benutzen kann, damit man es wegschmeißen kann?
Also hier steht discontinued 7.2.
Okay.
Naja.
Okay,
was gibt's sonst?
Ja, das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie hat einen Gesetzentwurf veröffentlicht, mit dem sie Internetanbieter wie unter anderem Kabel-Internetanbieter, namentlich muss ich jetzt keine nennen, es gibt ja nicht so viele im Raum.
Zwei, oder?
dazu zwingen wollen, dass der Kunde sein Modem frei wählen darf. Also auch sein eigenes kaufen darf und es damit betreiben kann.
Wie ist denn das im Moment? Man bekommt ja eigentlich immer, wenn man ein Internet Anschluss bestellt, sei es DSL oder Kabel oder weiß nicht, ob es was es sonst noch so gibt. So viel gibt es ja sonst nicht.
Glas?
Glasfaser, ja gut, das ist vielleicht nochmal ein bisschen was anderes.
Aber so? Nee, das ja, ist genauso. Ist,
ich weiß nicht, Glas ist für mich das gleiche wie Kabel oder sonst was.
Ich weiß nicht, ob das...
Also du brauchst halt auf jeden Fall irgendwie eine Art Endgerät.
Genau, und dieses, also normalerweise kriegt man da ja mal eins, oder ja, es ist eigentlich schon üblich, dass man da eins mitgeliefert bekommt oder zumindest bei dem Bestellvorgang dann eins mitbestellen kann.
Genau.
Und ist es dann jetzt, also bei vielen Anbietern ist es so, dass man das wohl auch wechseln kann.
Genau, weil das ja sozusagen unabhängig von dem Dings ist, mit dem, was vorgeliefert, mit dem, was die vom Internetanbieter kommt, ist es meistens vorkonfiguriert und man muss es einfach nur einstöpseln und es tut und hat irgendwie Autoconfig und so.
Ja. Mhm.
Was auch ganz komische Magic ist, aber das lassen wir mal weg. Aber du kannst auch jederzeit bei einem typischen ADSL-Anschluss einfach zum Elektronikhändler deiner Wahl gehen und ein DSL-Modem kaufen und das dann anstöpseln. Du musst dich halt selber darum kümmern, dass das richtig konfiguriert ist, aber es funktioniert dann auch.
Und du musst den wahrscheinlich anrufen und sagen, hey, ich habe neuer Modem und nee, den musst jetzt nicht dies und das erlauben.
Bei dem typischen ADSL-Anschluss hast du halt Zugangsdaten, die du irgendwo auf dem Papier stehen hast.
Okay,
das ist
bei mir nicht so.
Musst du dann halt einkonfigurieren.
Also ich habe Kabel, vielleicht ist das der Unterschied.
Ja, genau, beim Kabel, da ist es ja im Moment eher so, dass die halt sagen, nee, du kannst nur unser Modem benutzen.
Genau. Ich glaube, es geht theoretisch auch mit meinem eigenen, aber dann muss ich denen irgendwie die MAC-Adresse vermitteln oder sowas, damit sie das dann eintragen.
Das ist aber komisch.
Sie machen das ganz komisch und eben behaupten dann, wenn man ein eigenes Modem betreiben kann, wo man selber noch Updates reinspielen kann, könnte man ja modifizierte Hardware einspielen, wie das so bei anderen Modems üblich ist. Und dann könnte man ganz böse Sachen tun und das Netzwerk fluten oder sich mehr Brandweite holen, als man echt einem zugesteht und so weiter. Und das ja wäre voll doof. So viel zu diesem Standpunkt, den die Kabelnetzbetreiber da haben. Dahingegen hat halt das Bundesministerium sozusagen gekontert, in Amerika, also in USA, kann man ja auch schon seit Ewigkeiten sich zwischen dem Modem vom Internetanbieter und einem eigenen gekauften Modem entscheiden. Und da funktioniert doch alles und sie haben diese Probleme ja nicht. Und wieso sollte es dann hier denn anders sein?
Weil in Deutschland da ganz viele böse Hacker wohnen.
Und in den USA sind die alle schon von der Regierung angestellt, meinst du?
Ja, klar.
Wie ist denn das? Dann kann man dann auf den vom Hersteller gar keine Updates mehr aufspielen.
Also sie haben das deaktiviert. Also Updates gehen nur, wenn der Hersteller sie, also wenn der Internetanbieter sie irgendwie anstößt.
Und dann auch noch remote, oder?
Dann auch noch remote, ja.
Super. Machen die das dann wenigstens?
Wahrscheinlich, vielleicht.
Wahrscheinlich haben die dann ein Skript, das die irgendwie alle anpingt und sagt, hier, tu mal Update.
Ja, das ist immer so
besser
komisch.
Das ist immer komisch, weil
eigentlich sollten sie dich ja darüber informieren, dass sie es tun, weil als Internetbenutzer würde ich es sehr nervig finden, wenn plötzlich mein Internet weg ist, wenn sie gerade auf die Idee kommen, ein Update einzuspielen, während ich gerade aktiv surfe.
Das machen die doch bestimmt zu Zeiten, wo du nicht aktiv surfst.
Morgens um 3 oder so.
Wieso surfe ich da nicht aktiv?
Ja.
Da sind wir doch alle noch wach, oder?
Also schon wach. Wenn sie jetzt einen vorher Bescheid. Es ist eigentlich immer doof, wenn das Internet weg ist, aber wenn man vorher Bescheid weiß, dann kann man ja irgendwie vorplanen und sich, keine Ahnung, im Stream cachen oder so. Ja,
noch besser, als wenn ich mich selber entscheiden kann, wenn ich sagen kann, ach, ich habe jetzt Lust, meinen Router zu updaten. Ja nicht.
Das wird dazu führen, dass es niemals geupdatet wird. Also, wer im Raum hat mal seinen Router geupdatet?
Ich?
Also, ständig. Ich hatte mal tatsächlich Probleme mit meinem Gabel-Internetanbieter. Welcher das ist, ist ja klar, aber ich soll ja keine Namen erwähnen. Hab bei denen angerufen und sie haben gesagt, ja, okay, sie probieren mal eine alte Firmware einzuspielen, vielleicht geht's besser.
Also bei mir, ich habe vor kurzem von dem gleichen Anbieter einen neuen Modem bekommen und da kann ich tatsächlich klicken und sagen, hier, Update Firmware. Das ist ein Knopf im Webinterface, das ist jetzt nicht das Teuerste, was man haben kann.
Hast du es schon mal gemacht?
Nee.
Vielleicht tut der Knopf einfach nichts.
Das kann natürlich sein, aber ich habe es erst seit einem Monat.
Das war dann so ein großer Nachteil, den der Super, der Power User. Passt du überhaupt Power User?
Weiß ich.
Ja. Also der User, sein? Der mehr Erfahrung hat und selber was einstellen will.
Ja, das ist wahrscheinlich dann, ja.
Hat dann immer das Problem, er kann.
Der Hacker.
Kann mit dem Modem halt nicht viel einstellen. Der hat dann immer das Problem so, hey, ich möchte gerne einen Drittanbieter für VoIP haben. Möchte das gerne in diesem Modem, das ja auch telefonieren kann, einstellen. Und kann das dann nicht, weil der Internetanbieter meint, er müsste das rauspatchen, weil der Benutzer könnte ja aus Versehen was Schlechtes damit machen oder er könnte ja zu Drittanbietern gehen. Was also ja eigentlich sozusagen wieder den Wettbewerb verzerrt. Meiner Meinung nach.
Ja. Also bei dem Internetanbieter, bei dem ich vor meinem aktuellen, nämlich davor war bis vor ein paar Monaten oder Wochen, das war das schlechteste Modem, das ich jemals gesehen habe, beziehungsweise der schlechteste DSL-Router, den ich jemals gesehen habe. Da habe ich dann, du möchtest ja irgendwie in deinem Heimnetzwerk manchmal so Sachen machen, so Sachen vernetzen und so. Und vielleicht auch, ich habe eine App, die mein Raspberry Pi, der am Fernseher angeschlossen ist, als Fernbedienung ansprechen kann. Also sprich, dass ich mein Smartphone als Fernbedienung für den Fernseher benutze. Und dafür muss ich halt IPs konfigurieren. Und dann habe ich mir gedacht, so ja, hey, dann stelle ich halt dem Router ein, dass dieses Netzwerkgerät immer dieselbe IP bekommt. Das kannst du auch einstellen, kannst einen Haken setzen, dann klickst du auf Speichern, dann ist der Haken wieder weg. Setzt den Haken, klickst auf Speichern, ist der Haken wieder weg.
Wunderbar.
Das ist großartig. Und dann gab es auch sowas wie Port Forwarding, das hat bloß kein Mensch verstanden. Also, ich studiere Informatik, viele meiner Freunde studieren Informatik. Wir saßen da zu zweit oder zu dritt eine Stunde vor diesem Interface und haben versucht herauszufinden, wie man hier Port Forwarding konfiguriert.
Klingt auch mein
Also, wenn wir das nicht hinkriegen, dann.
Genau.
Ja, sowas Ähnliches kenne ich halt auch, ja.
Die Vorgehensweise jetzt war, den Anbieter zu wechseln. Hat sich gelohnt. Jetzt haben wir eine tolle Fritzbox, die super funktioniert.
Aha. Ja, okay.
Oh, du sagst Fritzbox dazu.
Wie, ja.
Ist das ein Markenname?
Nein, das ist irgendwie so das Branding für eine, ich glaube, dass das nur ein bestimmter Anbieter Fritzbox nennt und die anderen nennen das immer noch irgendwie AVM-Modem oder so, keine Ahnung.
Also für mich ist es, glaube ich, auch nur in Deutschland
Fritzbox. Ja, genau.
Oder also, das heißt nur in Deutschland Fritzbox, also auf jeden Fall.
In den Ländern gibt es manchmal Leute, die sagen, oh ja, ich habe ja aus Deutschland dieser Fritzbox bekommen und das sei ganz toll und das habe ich mal gehört, aber... Ja, weiß man.
Ja, ich glaube, das sind halt diese Modems von einem Hardwarehersteller.
Ach so, okay.
Und
die sind eigentlich für den Hacker auch sehr interessant, weil es dafür diese Freeds gibt, also diese freie Firmware.
So. Ja, generell können die relativ viel so an sich schon.
Aha, okay.
Naja, gibt es noch mehr Nachrichten?
Ja, Google hat von der CNNIC, also CNNIC höchstwahrscheinlich, die Zertifikate rausschmeißen wollen oder haben es auch getan, mehr oder weniger, insbesondere für die neuen Versionen, weil der Anbieter, diese CA hat eine weitere CA unterschrieben und diese hat irgendwie einen Proxy oder sowas ähnliches betrieben, der unter anderem halt mit Google unterschrieben hat. Als Google.com unterschrieben hat. Okay. Genau.
Ist das auch wieder so eine Werbungsgeschichte oder ist
das? Das war so die Geschichte, dass. Naja, es ist, glaube ich, höchstwahrscheinlich so ein bisschen so. Wie war das? Ein bisschen Diskriminierung gegenüber offensichtlich nicht kapitalistischen Ländern. Weil, wenn die dann sowas machen, ist es immer böse. Du kannst halt sozusagen ein Man-in-the-Middle-Proxy machen und alles mit deiner Dings unterschreiben. Und wenn du halt irgendwie auf Google gehst, dann weiß sozusagen der Proxy genau, was du machst, weil der ist ja unterschrieben, sinnvoll.
Ja, genau, also so ist es technisch. Aber was war denn der Sinn und Zweck dieser Sache? War das irgendwie was? Weil irgendwie neulich gab es ja diese Lenovo-Geschichte mit dem, wie ist das, Superfish?
Genau.
Haben wir darüber schon gesprochen eigentlich? Letztes Mal im Radio, weil das war. War das dazwischen oder war das?
Nee, das war noch davor, oder?
Warum haben wir da nicht drüber geredet?
Weil wir keine Nachrichten gebracht haben.
Ach so.
Ach so.
Haben wir nicht dran gedacht. Okay, weil. Weil da war ja diese, darf ich das kurz dazwischen schieben, weil es passt halt thematisch ganz gut dazu. Also da gab es ja diese super neue Feature von Lenovo, dass sie anbieten, dass man gleich auf dem Laptop noch Werbung schalten kann, indem sie auf dem Laptop ein Zertifikat als vertrauenswürdig installiert haben und eine Software drauf vorinstalliert haben, die, also vielleicht sollten wir früher anfangen. Also erstmal, es hat, wenn du mit deinem Browser ins Internet gehst, dann hat es, hat diese Software, dann, dann baut diese Software auf deinem Laptop Werbung in die Webseite ein, die du dir anschaust. Also nicht so wie normal, dass die Webseite selber Werbung schaltet, sondern diese Software baut in die Webseiten, die du dir anschaust, Werbung ein.
Also so.
Das wäre für mich ein erster Verdacht von, oh, mein Laptop, mein Windows ist kompromittiert, ich schmeiße es gleich wieder runter.
Genau. kurz zum Hintergrund noch, es ist nicht so wie ein, wie man das üblicherweise kennt von irgendwelchen Virussen und anderen Malware, dass halt die Werbung direkt im Browser eingespielt wird, sondern es ist tatsächlich die Verbindung zwischen dem Browser und dem Webserver, der aufgebrochen wird.
Genau. Naja, genau. Also wenn diese Verbindung nicht verschlüsselt ist, dann funktioniert das einfach so. So, jetzt wollte Lenovo natürlich gerne auch in verschlüsselte Webseiten oder in Webseiten, die über eine verschlüsselte Verbindung abgerufen werden, auch Werbung einbauen, weil damit lässt sich ja Geld verdienen.
Und da gibt es ja immer mehr davon.
Und da haben sie jetzt diesen Proxy eingebaut, der eben genauso einen Man-in-the-Middle-Angriff macht, nämlich ein gefälschtes Zertifikat baut für die Webseite, die man gerade, also ich greife auf
bank.de
auf ccc.de verschlüsselt zu, ja, HTTPS, also sichere Verbindung, und da ist eigentlich keine Werbung drauf. Ist da Werbung drauf? Ich glaube, ccc.de hat keine Werbung auf der.
Weiß ich nicht, ich habe Adblocker.
Doch, da ist, nee, das ist nur das Chaos Radio und sowas. Nee, also hier ist mal keine Werbung zu sehen. Genau, und jetzt möchte diese Software da Werbung einbauen. Jetzt ist meine Verbindung aber verschlüsselt. Das heißt, sie kann da nichts reintun oder auch nicht sehen, was da überhaupt ist, ob das überhaupt eine Website ist oder nicht, weil die Verbindung ist verschlüsselt. Das heißt, sie fälschen jetzt das Zertifikat und gaukeln dem Browser vor, er würde mit ccc.de sprechen. In Wirklichkeit spricht er aber mit dieser Werbungssoftware, und die wiederum spricht dann mit ccc.de, holt sich die Webseite, baut die Werbung ein und liefert die aus. Und also das ist eine Katastrophe sicherheitsmäßig.
Ja, also das höchstwahrscheinlich ist es auch nur wegen im Browser aufgefallen, der Certificate Pinning, das ist so, wie erklärt man das einfach? Auf jeden Fall ist es dadurch halt aufgefallen, höchstwahrscheinlich.
Genau, und ja, jetzt hat natürlich sofort jemand den Secret Key, der auf diesem Laptop, auf jedem Laptop dann vorhanden war, mal extrahiert aus diesem Root-Zertifikat, das da fälschlicherweise als vertrauenswürdig voreingestellt war.
Oh.
Und damit gibt es jetzt einen frei zugänglichen, ja, Private Key für ein vertrauenswürdiges Zertifikat um alle Lenovo Laptops, die mit dieser Software ausgeliefert wurden, da anzugreifen.
Und alle, die es nicht, also auch wenn du es deinstalliert hast, via der offizielle Deinstaller, die es da gibt, erstaunlicherweise, hat es den Key nicht gelöscht, den Key nicht aus dem Certificate Store geholt. Das heißt, auch wenn du das gelöscht hast, hast du noch das Problem, dass dieses Zertifikat immer noch als vertrauenswürdig angemerkt wird.
Ach so, das heißt, entfernt nicht das Zertifikat aus dem aus der Liste der vertrauenswürdigen Zertifikate.
Das wird auch ein bisschen schwierig, weil irgendwie jeder Browser seinen eigenen Storage hat und
es gibt auch einen systemweiten.
Ja, aber irgendwie interessiert sich bestimmte Browser für den systemweiten Storage nicht.
Ja, mehr oder weniger zu Recht. Aber gut, also das Problem besteht nur, wenn man diese Laptops mit mitgeliefertem Windows verwendet, soweit ich weiß.
So, und jetzt zu dieser China Internet Network Information Center.
Jetzt kommen wir zurück zu dem, was du hast. War das dann auch so eine Geschichte, dass da Werbung geschaltet werden sollte, oder?
Nee, die haben da irgendwie was anderes gemacht.
Und oder war das jetzt für Strafermittler? Oder?
Mein Verständnis davon, also ich habe nicht so viel davon mitgekriegt, ich habe nur die technische Seite eigentlich mitgelesen. Und mein Verständnis war davon, war das halt wegen der Firewall war. beziehungsweise dass man halt
Firewall.
Der Great Firewall of China.
Ach so.
Oder darf ich das hier nicht sagen? Ich weiß Warum? Es nicht. dass man da halt die Verbindungen von China nach dem Ausland und vielleicht auch zurück aufgebrochen hat.
Ach so. Ja, also das ist so mehr oder weniger das, was vermutet wird, was man damit gemacht hat. Mhm. Es ist ja eigentlich auch nur aufgefallen, weil der Google-eigene Browser eben Certificate-Pinning hatte und dann gemerkt hat, hey, das ist nicht das Zertifikat von Google.
Genau. Also Certificate-Pinning ist quasi ein zweiten Check. Ist das Zertifikat, was ich erwarte?
Mhm. Okay, und jetzt, was wurde jetzt damit gemacht?
Sie haben jetzt das Hauptzertifikat, das große Zertifikat hat Google jetzt aus dem Dings geschmissen.
Okay.
Und die CNNIC hat halt jetzt protestiert und gemeint, sie können nicht verstehen, wieso das so ein Problem ist.
Genau. Ich habe gerade den Mozilla-Blog mal kurz aufgeschlagen. Da haben sie eigentlich das Gleiche gemacht. Sie haben eine Mailing-List-Diskussion gehabt, ob das jetzt raus soll oder nicht. Und die Entscheidung war, ja, sie sollen raus. Sie können sich neu anmelden. Aber sie müssen halt ein neues Zertifikat ausstellen.
Also diese Zertifikatsache, da müssen wir... Das wäre mal eine Sendung wert, da mal drüber zu diskutieren, ob das sinnvoll ist.
Alle, die sich hier anschauen, sagen, es ist ja kaputt und man soll es irgendwie ersetzen.
Ja.
Und Google hat jetzt...
Also meinst du generell komplette Zertifikatssystem?
Genau. Und naja, genau wegen sowas, weil sowas eben geht.
Ja, und weil es ständig passiert und weil niemand weiß, niemand verwendet es richtig.
Mhm. Aber niemand weiß auch, wie man es besser machen soll.
Ja.
Sollte man da eine richtige Sendung drüber machen?
Mhm. Ja, sollten wir tun, ich finde es eigentlich schon gut, dass die Browser hergehen und sagen, hey, das ist voll scheiße, dass sowas passiert. Mhm. Wir schmeißen das jetzt raus, weil...
Genau. Ich würde mich dann auch nochmal in diese Policy-Dokumenten einlesen, weil da habe ich bis jetzt noch nichts damit gemacht.
Mhm. Genau. Gut. Moment, jetzt hat sich mein Handy zugemacht.
Aha, was macht denn jetzt alles? Das war die letzte Nachricht dann, oder?
Ja.
Gut, dann in dem Fall machen wir nochmal kurz Musik, bevor wir richtig anfangen. Dauert auch nicht so lang. Kurze Durchschnaufpause für uns, bevor wir gleich wieder hier zurück sind. Und wir hören so lang von Hyphervescent Strange Kind of Fiction. Ist übrigens wieder freie Musik. Bis gleich. Ja, da sind wir wieder bei Dev Radio, dem discordischen Computermagazin des CCC Ulm. Und jetzt kommen wir zum Thema, nämlich Code for Germany. Und ihr könnt auch euch mit einbringen, wenn ihr das möchtet. Zum Beispiel gibt es da den IRC-Chat auf dem IRC-Server des Bürgernetzes. Und die Adresse dafür ist irc.bn-ulm.de. Und da sind wir im Channel Raute Dev Radio. Da gibt es übrigens auch einen Webclient dazu. Das ist dann einfach webirc.bn-ulm.de. So. Falls ihr keine Lust habt, einen IRC-Client euch selber zu installieren. Und ansonsten haben wir hier auch ein Telefon im Studio. Und da gibt es so einen tollen Jingle, der euch die Nummer näher bringt.
Wie ich mir die einfachste Nummer Deutschlands merke, ich kann 938 Liter Wein trinken, habe dann 62 Promille und muss anschließend 99 Tage auf Entzug.
Ja, jetzt wisst ihr alle die Telefonnummer hier ins Studio. Das war übrigens die 9386299. Wer davon zu überrascht war, mitzumachen. Genau, das sind die einfachsten Möglichkeiten, uns in der Sendung noch zu erreichen. Ansonsten gibt es auch radio@ulm.ccc.de, falls ihr mal mit uns in Kontakt treten wollt. Und es gibt natürlich die Website zur Sendung www.devradio.de. Man schreibt das übrigens devradio von /device/radio. Und
wir sind auch noch auf Twitter zu finden.
Ja, da sind wir auch noch. dev-radio.
Genau, _radio.
Weil
im IRC ohne Unterstrich.
Im IRC ohne Unterstrich und auf der Website auch ohne Unterstrich. Und Renz, was ist Code for Germany?
Also, um das mal in einem Satz reinzupacken, Code for Germany ist eine Organisation von Softwareentwickler, Designer, Journalisten, eigentlich Versammlung von kleinere, lokale Gruppen, die auf Staatsbasis aufgebaut sind. Davon gibt es jetzt 20 und die versuchen in einem Satz die Stadt mit Programmieren und Daten zu verbessern. Das ist so.
Stadt. Welche Stadt?
Der jeweiligen Stadt, wo dieses Lab dann gegründet ist.
Okay.
Also da gibt es zum Beispiel wir in Ulm, das, als OK Lab Ulm heißt das dann. Wir versuchen.
Was? Wie heißt es in Ulm?
OK Lab Ulm. Oder manchmal auch Ulm API oder Datalove.
Wow,
da erzählen wir nachher noch was drüber.
Okay.
Das ist so ein bisschen die Ulmer Geschichte im Bezug auf Code for Germany. Also Code for Germany ist die deutschlandweite Organisation, die diese lokale Gruppe zusammenführt und versucht, die so ein bisschen zu unterstützen.
Genau.
Und was macht man denn da? Naja, wir versuchen mit Programmieren die Stadt zu verbessern. Das heißt, wir versuchen Anwendungen zu bauen, die Leute im täglichen Leben helfen. Zum Beispiel gibt es da den kleinen Spatz als Beispiel. Wenn man mal ein Kind bekommt, dann braucht man irgendwann eine Stelle, wo man das Kind hinbringen kann, wenn man gerade arbeiten muss, also wenn beide Partner arbeiten müssen. Und da braucht man so eine Kindertagesstätte, also Kindergarten. Und wenn man die finden möchte, dann braucht man am besten natürlich eine Stelle nahe am Arbeit oder nahe am Haus. Und dann kann man die Kinder ja einfach hinbringen. Und dafür haben wir als Ulm API, beziehungsweise OK Lab Ulm, haben eine Anwendung gebaut, wo man dann die einfach finden kann. Und das Problem war, die Stadt hat eine Liste veröffentlicht und da gab es eine ganz, ganz hässliche Java-Anwendung, die von genau einem Kita eine Kartedarstellung gegeben hat. Und wir haben gesagt, ha, das ist doch doof. Man könnte die ja alle gleichzeitig auf einer Karte anzeigen. Und dann am besten auch noch anzeigen, ob gerade freie Plätze sind. Und das sind so die ganz konkreten Probleme, die wir versuchen zu lösen in die jeweilige Städte.
Also ich sehe das hier gerade. Ich bin mal auf die, hab das mal in die Suchmaschine meines Vertrauens eingegeben und bin gelandet auf ulmapi.de/kleiner-spatz.
Ganz genau.
Und das ist eine Karte von Ulm. Was ist das? Was ist das für Kartendaten? OpenStreetMap nehme ich an.
Genau, muss da auch draufstehen.
Ja, ganz rechts unten steht OpenStreetMap Contributors. Und da sieht man jetzt so Kästchen mit Häkchen und Kreuzen. Und die Legende sagt, wenn ein Häkchen drin ist, sind freie Plätze da, wenn ein Kreuz drin ist. Es sind keine freien Plätze verfügbar und man kann auch auswählen, ob es für Kinder unter 3 oder über 3 Jahren ist.
Genau. Ich glaube, das ist ein lokaler Unterschied, der es, ich glaube, nur in Baden-Württemberg gibt.
Gibt es an der Uni oben gar nichts, um Kinder abzugeben?
Ja, nur für Mitarbeiter.
Nichts auf. Aber da wird doch gerade ein Kindergarten gebaut, oder? Dabei
ich glaube, die sind da oben immer nur für Mitarbeiter. Und also wenn du irgendwie Studi-Kind irgendwo abgeben musst, dann irgendwo anders, bloß nicht da oben.
Genau.
Aber irgendwie ist das so auch ganz komisch und ich blick da auch nicht durch. Mhm. Krieg halt nur mit, dass Leute, die Studi sind und gerne ihr Kind betreut lassen wollen, Probleme haben.
Ja, das scheint in der Uni ein Riesenproblem zu sein. Es wird zwar ein großer Kindergarten gebaut, neben den BWK, glaube ich, aber so richtig funktioniert das irgendwie noch nicht und das gibt's halt noch nicht.
Da ist irgendwo ein Kindergarten mitten im Wald. Kann das sein? Das ist mitten auf dem Feld oder Wald oder was das ist?
Ach so, Moment.
Oder sind die Karten da?
Ach so, das ist der
ganz
da.
Links, der ganz linke. Ah nee, da geht's noch.
Waldkindergarten heißt er.
Da gibt's, kann man da draufklicken?
Ja, da kann man draufklicken. Das habe ich vielleicht, das muss man vielleicht klar dazu sagen.
Was passiert dann? Hier, Waldkindergarten. Okay, da ist ein Kindergarten mitten im Wald. Das ist witzig. Wie ist denn das? Muss man sich da viel drum kümmern? Wird das automatisch geupdatet?
Zurzeit ist es bei dieser Anwendung leider so, dass es nicht automatisch geupdatet wird. Also ich muss das Zeug auschecken, irgendwie Skript starten.
Auch und dann die freien Plätze oder werden die die freien Plätze werden die automatisch ge?
Nee, leider nicht.
Okay.
Also das könnte man technisch so machen. Das haben wir bis jetzt nicht gemacht.
Und auch wenn ein neuer Kindergarten dazukommt oder so.
Auch dann.
Weil ich sehe jetzt mindestens einen, der fehlt.
Das kann gut sein. Es ist schon wieder eine Weile her, dass wir es geupdatet haben. Steht auch noch Copyright 2014 für den für die Stadt.
Ja.
Genau. Nee, das ist auch ein der Probleme, die ich eigentlich gegen Ende dann ansprechen wollte, die noch so offen sind. Wie baut man die Anwendung eigentlich so, dass sie auch nachhaltig sind? Und deswegen gibt es ja eigentlich auch Code for Germany, weil viele von diesen Anwendungen, kleiner Spatz ist da ein gutes Beispiel, die entstehen an so einer Art Hackathon, also ein Tag, wo man sich, oder vielleicht zwei, wo man sich als Gruppe zusammensetzt und ein konkretes Problem aussucht, zum Beispiel diese Kindertagesstätte, und sagt, oh, wir brauchen eine Lösung. Und das sind dann meistens eher Softwareentwickler, die da hinkommen. Die setzen sich dann zusammen und denken, oh, da gibt es die Daten, hier gibt es Software, ich baue eine Lösung. Und da kommt dann so eine Karte raus. Und dann gibt es vielleicht noch ein, zwei Leute, die sich nachher noch um das Design kümmern und so und das noch ein bisschen nachhaltig versuchen zu bauen. Aber die Aufbau von der Karte ist immer halt ganz, ganz schnell zusammengebaut. Und das führt nicht immer zu nachhaltigen Anwendungen.
Mhm. So, bevor wir jetzt weiter über die Anwendungen reden, wer macht denn überhaupt mit bei sowas? Also das war jetzt ein Beispiel aus Ulm, aber du hast gesagt, Code for Germany ist mehr so die Vereinigung, die das Ganze zusammenführen möchte, die lokalen Gruppen.
Genau.
Also in Ulm, wie viele sind denn das da jetzt so, die da so mitmachen?
Wie viele Leute? Ja. Eigentlich ein recht kleiner Kreis von stabil so 5 bis 10 Leute, die regelmäßig da sind. Versucht natürlich immer wieder andere Leute dazu zu kriegen. Aber bis jetzt sind es auch hauptsächlich Studenten. Das heißt, es sind auch mal Leute, die fertig werden und dann nach einer anderen Stadt ziehen.
Also wir hatten da ja schon mal die Sendung, da war STK hier zu Gast und hat sich mit mir unterhalten über damals auch Ulm API oder Data Love oder
genau.
Wie heißt ihr das? Warum habt ihr denn da jetzt so viele Namen in Ulm?
Ja, in Ulm, ja. Ulm ist eine ganz besondere Geschichte, weil das hat Stefan Kaufmann eigentlich gestartet in, ich glaube, 2009, wenn ich nicht täusche. Und noch ein paar anderen, die haben sich zusammengesetzt und haben angefangen, hier Open Data zu machen. Und das war damals noch so ein ganz neues Thema, das bei keinem so wirklich auf der Radar war.
Und Open Data ist genau dieses... Daten, die Bauen, vorhanden sind, verwenden, um irgendwas damit zu machen, was Menschen nützt.
Mhm. Genau. Also genaue Definition kommen wir noch drauf wahrscheinlich. Okay. Aber es geht darum, dass ich die Daten von der Regierung bekomme und die nehme und was Sinnvolles damit mache.
Okay.
Und das hieß damals Data Love als Hochschulgruppe. Die haben es dann zu 5, glaube ich, gegründet. Und haben da an diesem Thema gearbeitet, haben tolle Anwendungen gebaut, Kontakt mit der Stadt hergestellt und das war halt viel Schönes und haben auch Vorträge gehalten und so. Und irgendwann haben sie auch eine Anwendung gebaut, wo verschiedene Daten über der Stadt drin waren. Und das haben die alles in eine damals ganz neue Datenbank gemacht, das hieß CouchDB. Und da hat man eine Datenbank gehabt, wo alle aus dem ganzen Internet drauf zugreifen konnten und zum Beispiel die Koordinaten, also Positionen von den jeweiligen Stadtvierteln abzufragen.
Und die gibt es irgendwie von der Stadt Ulm?
Wissen genau, die irgendwie also die verfügbar? Haben sie damals, glaube ich, selber gemacht. Ich weiß es eigentlich nicht.
Okay.
Oder vielleicht haben sie es auch von der Stadt bekommen. Aber damals gab es noch nicht eine Webseite, wo die Stadt sie zur Verfügung gestellt hat. Und deswegen gab es dann diese CouchDB. Und da konnte halt jeder irgendwie über Abfragen diesen Datenbank zugreifen.
Mhm.
Und das hieß dann Ulm API, weil es ist ja eine API für Daten.
Ah, okay. Und davor, also am Anfang war es irgendwie Data Love wegen Open Data.
Genau.
Und dann war es Ulm API, weil dann drauf, weil man nicht eine Anwendung gemacht hat, sondern Daten zur Verfügung gestellt hat, die noch nicht oder besser für zum Programmieren zur Verfügung gestellt hat.
Genau. Und das war dann eine Webseite, wo die Daten drauf waren. Mhm. Und das ist dann irgendwann der Webseite von uns geworden. Und da gab es dann auch ein Logo dazu, weil da war ja auch Medieninformatiker dabei. Und die können sehr gut Logos machen. Seht man auch an dieses tolle Logo von Ulm API.
Also wenn man auf www.ulmapi.de geht, dann ist da das Logo.
Dann ist da das Logo und wir haben auch festgestellt, dass es irgendwann mal ein Köln-API gab, das genau so aussah, interessanterweise. Ja,
also, war zufällig oder was?
Ja, ich glaube nicht ganz zufällig.
Oder wer hat da bei wem abgeschaut?
Ich habe eigentlich nicht nachgeschaut, ob das wirklich noch gibt. Aber gut, das war OMAPI, das gab es eine Weile und ich bin auch irgendwann dazugekommen. Und im Februar 2014, sage ich es richtig, ja, da wurde dann Code for Germany gegründet.
Aber was, sorry, an welchem, wann nochmal?
24. Februar 2014.
Also ein bisschen mehr als ein Jahr her jetzt.
Genau, ein bisschen mehr als ein Jahr her. Und das wurde gegründet mit der Hintergedanken, wir sollten doch die ganze Organisation, die es jetzt in verschiedenen Städten gibt, Ulm, Berlin, Hamburg und noch ein paar anderen, zusammenführen und größer organisieren und auch versuchen, international uns besser zu vernetzen. Und dazu gab es dann Code for Germany.
Mhm.
Und die Gründung war zum Open Data Day. Also den Februar 2014 war Open Data Day. Mhm. Das ist ein Tag, wo die ganze Welt irgendwelche Veranstaltungen dezentral organisiert, wo man genau an diese Art Anwendungen baut. Und der kleine Spatz ist übrigens dort auch entstanden.
Ja, ja.
Und da gab es dann auch die Launch von diesen lokaler Labs. Und in diesem Jahr, Open Data Day, gab es noch einen Launch und jetzt haben wir 20 verschiedene Städte, wo Leute an diesen Themen arbeiten.
In Deutschland.
In ganz Deutschland, ja.
Mhm. Und so, ja. Genau.
Ich kann sie was zwar alle auflisten, aber ich weiß nicht, ob das das Spannende ist.
Nee, das ist...
Also Ulm ist eine der kleinsten Städte, das ist vielleicht noch interessant zu wissen.
Mhm.
Es gibt noch Wuppertal ist, glaube ich, kleiner und Gießen ist vielleicht noch kleiner.
Okay, und sonst sind so Köln, hast du schon erwähnt.
Köln, München, Stuttgart.
Berlin Bonn. Dabei. Ist Berlin dabei?
Berlin ist natürlich dabei.
Mhm.
Freiburg gibt es auch noch, das sind so die im Süddeutschland.
Okay.
Und die anderen sind dann Frankfurt und weiter nördlich. Mhm. Also Frankfurt kann man jetzt drüber diskutieren, ob das noch zu Süddeutschland gehört.
Ja. Müssen wir jetzt aber nicht drüber diskutieren.
Genau. Ich muss ja welche Leute auf die Füße treten. Genau. Weltweit sind wir auch noch organisiert. Der Idee kommt ursprünglich aus Amerika, wo es Code for America gab. Die gibt es schon 5 Jahre. Mhm. Also auch noch relativ jung, aber so ein bisschen älter. Und die haben da dieses Thema eigentlich angefangen. Und die haben nicht nur lokale Labs, sondern die haben es auch so weit ausgebaut, dass Städte dort zum Teil Leute anstellen für dieses Thema.
Von der Kommune, von der Stadt.
Genau. Also da gibt es dann Städte wie, ich glaube, Chicago war dabei,
okay,
wo sie halt Leute eine Stelle von 2 Jahren, irgendwie 3 Leute eine Stelle von 2 Jahren hatten.
Also was gibt es in Deutschland noch nicht?
Meines Wissens nicht. Also es gibt zum Teil natürlich Journalisten, die mit Programmierer arbeiten. Bestimmt gibt es da auch Leute, die in dem Bereich Jobs haben. Vielleicht kennt einen oder anderen ja der Berliner Morgenpost. Die sind regelmäßig auf Dinge wie Twitter zu finden. Die haben immer ganz, ganz tolle Visualisierungen von irgendwelchen Themen.
Mhm.
Zum Beispiel gab es mal diesen Flughafen, wo man festgestellt hat, hey, ganz viele Flugzeuge, die fliegen gar nicht über den geplanten Bereich, wo sie eigentlich fliegen sollten, sondern über irgendwelche Stadtteilen, wo sie eigentlich nicht fliegen dürfen. Und das hat halt zu ganz viel Lärm geführt. Was dann der Berliner Morgenpost gemacht hat, ist, die haben sich eine Anwendung gebaut, wo man genau sehen konnte, wo die jeweiligen Flugzeuge dann eigentlich hinfliegen.
Mhm.
Und konnte man halt relativ gut sehen, dass viele eher von dem geplanten Weg abweichen.
Mhm.
Und ja, also da ist dann auch direkt das Thema Journalismus da. Journalismus ist auch ein der Kernsteine, sage ich mal. Man bekommt ja immer diese Daten, wenn man Glück hat. Wenn man sie dann hat, soll man was damit tun. Und weil man oft halt Probleme versucht zu adressieren, die Leute wirklich haben, also Lärm vom Flugzeug zum Beispiel, muss man sich natürlich auch überlegen, wie ich denn das Ganze darstelle und wie ich versuche, möglichst neutral darzustellen.
Mhm.
Und bei uns in Ulm war es eher so, dass es Entwickler waren, also Informatiker eigentlich, hauptsächlich, und es gibt auch andere Städte, wo das ganz anders ist, wo es ganz viele Leute gibt, die journalistisch wirklich unterwegs sind.
Seid jetzt alles noch Informatiker oder was sind da für Leute? Also alles noch Studenten und Informatiker?
Also größtenteils Studenten und Informatiker, ja.
Okay.
Hin und wieder ist mal einer dabei, der dann kein Informatiker ist. Es gibt einen aus der Stadt, der regelmäßig vorbeikommt. Mhm. Aber der macht, glaube ich, auch wenigstens in der Praxis Informatik. Mhm. Ja, und das ist so ein großer Punkt für uns, dass wir gerne natürlich Leute hätten, die auch andererseits mal Erfahrung haben. Und das kann man auch sehen, wenn man die Anwendungen in Ulm anschaut. Das sind technisch meistens ganz spannende Dinge. Mhm. Und der Praxisrelevanz ist manchmal ganz groß, ist wie der kleine Spatz, und manchmal eher klein, weil man denkt, oh, tolle Daten, hat man sich die geholt und gedacht, jetzt kann ich was Cooles machen, jetzt kann ich diese neue Technologie ausprobieren. Mhm. Also ich muss ganz ehrlich natürlich sein, ich selbst habe auch so angefangen. Mhm. Früher war ich immer so von Web 2.0 und diese ganze HTML-Dinge und was soll das alles? Ich brauche das eigentlich nicht. Mhm. Und also insbesondere JavaScript war man natürlich ganz skeptisch und so. Und irgendwann habe ich gedacht, ich sollte sowas doch mal lernen. Und das ist eigentlich der Grund, dass ich damals beigetreten bin. Und ich glaube, so geht es viele Informatiker, die denken, oh, jetzt kann ich mir was Neues neben dem Studium lernen und was ganz Cooles machen.
Ja, ich kenne das so ähnlich mit diesem Problem mit dem Web 2.0, weil irgendwie war das halt immer komisch und das Einzige, wo man damals JavaScript benutzt hat, war ja irgendwie schlechte Animationen machen, die eigentlich mehr Prozessorleistung gefressen haben, als man da hatte.
Oder Exploits, ja genau. Ja,
oder Exploits so, waren und dann war das halt immer so komisch. Aber wenn man halt so, wenn ich jetzt heute hingehe und sage, hey, ich guck mir jetzt beliebigen Straßenkartendienst an, und guck, was die können, dann ist das halt schon so, ja, wunderbar, funktioniert ja alles und es ist fancy und funktioniert und nett. Genau.
Und das will man auch können.
Und das ist ja wieder so ein Grund, wieso man es dann plötzlich können will. Also ich habe jetzt zum Beispiel so ein weiteres Ding, ich habe gerade keine Ahnung, welche Gruppierung in Ulm es genau gebaut hat.
Mhm. Ich glaube, das ist auch indirekt über uns gekommen. Ich sehe gerade dein Bildschirm schon.
Was hast du denn da?
Das Mapnificent. Das ist so Dings, ich kann jetzt hier sagen in Ulm, ich kann irgendwo auf die Karte setzen, wo ich gerade bin oder auch per Suche, wo ich sein möchte, kann einen Zeitraum einstellen und das blendet mir ein, in welchen Zeitraum ich wohin komme.
Übrigens ist das nicht, also die Anwendung ist nicht von Ulm gebaut worden. Die Anwendung ist, ich glaube, es ist sogar von Firma, bin mir nicht ganz sicher. Die heißt auch Mapnificent. Ah nee, der ist von Stefan Wehrmeier, genau. Stefan Wehrmeier aus Bonn, okay. Da steht noch Bonn drin. Ich dachte, der war aus Berlin. Der hat Mapnificent gebaut und da kann man die Daten von den Bus einpflegen. Und was man dann sieht, wenn man auf so eine Stadt kommt, ist ein Pinsel, wo man hinstellen kann, ich bin gerade hier, zum Beispiel ich bin gerade daheim. Und ich würde jetzt gerne wissen, wenn ich 20 Minuten Zeit habe, wie weit ich dann noch komme. Oder entweder zu Fuß hinlaufen oder mit dem Bus fahren. Oder beliebige Kombinationen davon. Und das ist genau, was diese Karte visualisiert.
Mhm. War ich ganz nützlich. Also ich habe das Ding, als ich auf Wohnungssuche war, benutzt, habe das Ding, habe den Pin halt auf die Uni gelegt und gesagt, ich möchte maximal eine halbe Stunde weg sein.
Also eine halbe Stunde kommst du noch.
Zugegeben, mit einer halben Stunde haben wir halt angefangen und dann gemerkt, da kann ich überall in Ulm wohnen.
Ich wollte gerade sagen, ja.
Und genau. Habe dann die Zeit nach und nach runtergesetzt und dann so sozusagen Zonen gebaut, wie gut jeweils die Orte waren. Mhm.
Genau. Und wenn man sich mal anschauen möchte, wie das für eine Großstadt aussieht, dann kann man zum Beispiel Los Angeles anschauen. Da gibt's, also wenn man sich da navigiert und dann sagt, ha, ich bin hier und würde gerade die ganze Stadt gerne abdecken oder sowas, das geht einfach nicht. Wenn dann schiebt man den Schieber nach 2 Stunden oder was ist es? Ja, 240 Minuten und dann kann man ja vielleicht die Hälfte der Stadt erreichen, wenn man Glück hat.
Ja, für Deutschland gibt es halt irgendwie nicht so viele Städte, die man da benutzen kann. Ich sehe hier in der Karte Freiburg, Ulm und Berlin. Was ein bisschen schade ist, finde ich.
Ja, finde ich auch. Was ist denn das vierte?
Das vierte ist schon in Frankreich.
Ach so, das ist schon in Frankreich. Straßburg, ja.
Oder?
Ja, Straßburg ist doch in Frankreich, oder nicht?
Ja.
Ja, genau.
Wo siehst du, dass es Straßburg ist? Aber egal.
Ich habe draufgeklickt. Genau. Gut. Wo waren wir jetzt stehen geblieben?
Das ist eine gute Frage.
Dann erzähle ich einfach weiter, was es denn weltweit noch so gibt, weil ich habe ja gerade Los Angeles gesagt und ich habe schon was über Code for America gesagt. Neben Amerika gibt es auch noch Organisationen in Seoul, in Japan, in der Karibik und Polen, Mexiko und Taiwan. Und ich glaube noch viel mehr, aber das sind so die, die ich mir hier aufgeschrieben habe, die auch irgendwie am Anfang dabei waren und zusammen halt diese internationale Austausch gebildet haben. Also das sind jetzt, glaube ich, Deutschland und der USA sind auf jeden Fall als Founding Members dabei für eine Organisation, der heißt Code for All, also Code für alle.
Ja.
Und die versuchen sich dann auch wieder gegenseitig auszutauschen. Und da haben wir dann auch festgestellt, dass die Probleme, die wir sehen in Amerika und die wir hier sehen, die sind eigentlich total unterschiedlich.
Hast du da ein Beispiel oder?
Habe ich da ein Beispiel? In Amerika ist das Thema Open Data schon viel verbreiteter. Mhm. Und in Deutschland ist es halt immer meistens schwierig, die Daten zu bekommen. Mhm. Jetzt ist Ulm da so ein bisschen eine Ausnahme und es wird auch langsam besser. Aber es ist immer noch so, dass
also ist es in Ulm besser als in anderen Städten? Oder
wie? Es ist in Ulm besser als andere Städte.
Daher ist Ulm eine Ausnahme, okay.
Und deswegen sind wir vielleicht deswegen, also ob das jetzt ist, weil die Gruppe früh gegründet wurde und da einer aus der Stadt auch mitmacht oder andersrum, das ist natürlich unklar. Aber
naja, das wissen wir nicht mehr.
Also ich war damals noch nicht in Ulm, soll ich es mal so sagen.
Ich habe davon auch nicht für mich gekriegt. Ich habe zwar zu dem Zeitpunkt angefangen zu studieren, aber gehört habe ich erst irgendwie so vor einem oder zwei Jahren davon.
Ach so, okay. Können wir nochmal in unser Image bauen? Okay. Was übrigens auch einer der Zwecke von Code for Germany ist natürlich, um die Öffentlichkeit.
So. Muss ich denn Informatiker sein, wenn ich damit machen will?
Also nee, natürlich nicht. Ich habe ja vorhin schon Designer und Journalisten gesagt, das sind natürlich die Leute, die am nächsten an dem Thema dran stehen. Aber wir sehen halt auch gerne andere Leute, die denken, oh, hier ist aber ein Problem, das man doch schön lösen könnte mit Daten. Oder hier gibt es irgendwas, wo ich die Bürgerschaft darüber informieren sollte. Mhm. Und das sind halt Themen, wovon wir gerne hören, als Entwickler, die dann engagiert sind und so.
Das ist irgendwie so, irgendwo Info. Wir können alles bauen, was wir wollen. Die Frage ist, wir wissen nicht, was wir bauen wollen.
Ja, ganz genau. Das ist vielleicht ist das generell das Problem in der Informatik, aber insbesondere bei uns natürlich, weil es ist ja im Ende ist es halt auch ehrenamtlich und man macht das halt, weil man Spaß dran hat und versucht halt dann auch was Gutes zu tun für dieses Studium, das man ja zum Teil ja bezahlt bekommt. Mhm. Und das ist für mich persönlich wenigstens eine wichtige Motivation, dass ich halt versuche, auch was an die Stadt beizutragen. Und das ist für ganz viele in diese verschiedenen Labs eine Motivation. Also ich habe mich letztes Wochenende in Leipzig mit diesen ganzen Leuten getroffen, habe die alle kennengelernt.
Was heißt mit diesen ganzen Leuten?
Die ganze Leute ist in dem Fall die sogenannten Lab Leads, also die Leute, die am aktivsten dabei sind, die erste zwei meistens.
Von den regionalen Gruppen?
Von den regionalen Gruppen. Und wir haben halt dann überregionales Treffen organisiert. Es ging anderthalb Tage. Wir haben uns ausführlich unterhalten, über was man denn alles so noch besser machen können. Und ein der ersten Dinge, die wir gemacht haben, war, dass der es gerade moderiert hat, der hat gemeint, jetzt gibt's Open Data und das Verbessern von der Stadt. Also Open Data als Ideal, alle Daten sollen öffentlich sein, so ähnlich wie Open Source, alle Source Code soll verfügbar sein. Als ein Extrem und das andere Extrem war, ich würde gerne was an die Stadt beitragen. Und das war halt so die zwei Gründe, dass man dran mit teilnimmt. Mhm. Und da hat sie uns gefragt, geht an der eine Wand stehen, wenn ihr das eine wichtig findet und an der anderen Wand, wenn ihr das andere wichtig findet. Da hat man halt schon gesehen, dass es halt verschiedene Motivationen gibt. Also es gibt manche Leute, die sagen, oh, offene Daten sind ganz wichtig. Und es gab aber auch sehr viele Leute, die sich an der anderen Wand gestellt haben und gesagt, oh, ich würde gerne was an meiner Stadt beitragen. Das ist meine Grundmotivation, dass ich so mitmache.
Naja, wenn man halt mitmacht, hat man auch das Gefühl, man tut was an der Stadt und es vertut sich auch was, wenn man das sieht. Weil sonst sitzt man dann dran so, irgendwie ist die Stadt doof. Egal wo.
Ja, genau, das ist aber auch eine Herausforderung für uns, die wir jetzt als UMAP, weil wir halt relativ früh dabei sind, dass wir das erfahren haben. Also jetzt haben wir die Anwendungen gebaut und man hat irgendwelche Probleme gefunden. Jetzt müsste man die Stadt natürlich noch davon erzählen. Das geht jetzt auch. Und jetzt wäre es natürlich cool, wenn die Stadt auch die Anwendung übernehmen würde. Beziehungsweise es einfacher machen würde für eine Firma oder jemand anderem, eine neue Anwendung zu bauen. Weil das ist ja am Ende der Grundidee. Wenn diese Daten öffentlich sind, dann kann halt jeder seine Anwendung bauen. Ist man nicht mehr gebunden an dieses eine Teil.
Ich muss gerade irgendwie an die Mensa-App denken. Wo ja. Es halt nicht so ist.
Was, die Mensa-App ist das doch genauso.
Ich bin mir nicht sicher, ob es mittlerweile anders ist, aber ich kenne es halt noch so, dass sozusagen die App die PDF parsen musste.
Ja, das ist immer noch so.
Und dann, wenn sich irgendwie...
Das ist immer noch so. Es gibt den Parser, also es gibt von der Mensa an der Uni in Ulm die Speisepläne nur als PDF. Und...
Oh ja. Und wenn sich irgendwas sich am Format ändert, spielt dann, das ist der Parser verrückt und dann hast du vegetarisches Essen mit Fleisch.
Naja, oder ganz andere Sachen.
Genau. Also es gibt schon, also das ist wirklich ein der Probleme, die man oft bei Open Data sieht, nämlich, dass wenn irgendwas veröffentlicht wird von der Stadt, also von den meisten Städten, Ulm ist da eher nicht dabei, dann sind es oft PDFs. Also die meisten Städte erzeugen so ein Buchwerk jedes Jahr, das heißt ein, Gott, wie heißt es jetzt, Jahreshaushalt oder sowas,
ja.
Wo alles Mögliche an Daten drin sind, also wie viele Leute dazugekommen sind, wie viele neu geboren sind, wo sie wohnen, okay. Was das Einkommen ist und so weiter und so fort. Und das sind meistens dann aggregierte Daten und früher gab es die nur im PDF. Und man hat halt das PDF genommen und dann hat man versucht, das rauszulesen. Und wenn man sich mal im PDF aufgemacht hat und versucht hat, den Text zu selektieren, damit es nachher rauskopieren kann, da weiß man, das ist gar nicht so einfach.
Ja, weil das ist ja, dafür ist es ja nicht da. Ja, es ist dazu da, um schön auszusehen oder um dargestellt werden zu können. Es ist nicht dazu da, als Datenbank zu dienen.
Genau. Und also es ist menschenlesbar, nicht maschinenlesbar.
Mhm.
Das bringt uns dann auch eigentlich direkt rüber zum Definition von Open Data.
Mhm.
Also ein der wichtigen Punkte von dieser Definition, neben dass es offen ist, also open, also das heißt, ich kann drauf zugreifen, soll es auch noch maschinenlesbar sein. Und zwar im besten in ein Format, der auch von Open Source Tools verarbeitet werden kann. Und das sind halt so die Kernpunkte. Letzter Kernpunkt ist noch, dass es barrierefrei sein sollte. Also ich soll mich nicht irgendwie einloggen müssen oder Geld zahlen müssen oder Zweckbindung haben. Also wenn ich die Daten bekomme, dann sollte jeder die beliebig verbreiten können.
Das würde ich zwar nicht unter barrierefrei verstehen, aber gut.
Okay, was würdest du denn unter barrierefrei erzählen? Vielleicht habe ich es gerade falsch erzählt.
Also barrierefrei, also ich weiß nicht, vielleicht meinst du ein anderes Wort, aber barrierefrei heißt für mich sozusagen, dass wenn ich blind bin, das immer noch hinkriege, es
ja, zu benutzen. Ja, gut, ja, aber das hängt schon.
Aber es geht jetzt direkt um die Daten selber, oder?
Also genau.
Genau, und ich meine, da kann man wahrscheinlich schon andere Maßstäbe ansetzen als für die Anwendungen, die dann zum Schluss bei rauskommen.
Mhm. Genau.
Ich meine, es gibt mit Sicherheit blinde Informatiker, die dann halt ihre Wege haben, die Maschinen zu benutzen. Und dann ist ja eigentlich fast egal, was für Daten. Okay. Also die haben dann wahrscheinlich eine ähnliche Herangehensmöglichkeiten wie sehende Leute, auf Daten zuzugreifen.
Mhm. Und es geht halt wirklich darum, wenn die Daten offen sind und das heißt unter einer offenen Lizenz, richtiges Format, maschinenlesbar und so weiter, dann kann man halt eine neue Anwendung für den bauen. Wo man sagt, okay.
Genau, und dann bei den Anwendungen wäre wahrscheinlich Barrierefreiheit nochmal was anderes als bei den Daten. Das meine ich jetzt.
Genau.
Also,
okay.
Für einen Endbenutzer, da muss er andere Maßstäbe anlegen als für die Entwickler.
Ja.
Genau. Also die Folie, wovon ich es geklaut habe, das ist ein Vortrag, also die Liste von Punkten, die habe ich von einem Vortrag von Julia Kloiber und Stefan Wehrmeier bekommen. Die waren in 2013, haben diesen Talk drüber gehalten, dass wir natürlich in die Shownotes packen werden. Mhm. Das ist eine halbe Stunde Vortrag über was eigentlich Open Data ist. Die können es jetzt eigentlich viel besser erzählen als ich. Aber die haben halt diese fünf Punkte und die nennen das diskriminationsfrei. Mhm. Ich finde eigentlich das andere besser, aber... Ja, das ist Open Data.
Ich glaube, Barrierefreiheit für das, was wir davon brauchen, ist irgendwie zu kompliziert, das im Radio zu erklären. Mhm. Ich glaube, da könnte man eine eigene Sendung drüber machen.
Genau.
Wir sollten mal Notes machen, was wir alles sagen, worüber wir eine eigene Sendung machen können.
Oder selber mal nachhören.
Mache ich. Genau. Nee, ich habe welche.
Sehr gut.
Ich denke dann, ja, nach der Sendung schreibst du schnell auf und dann vergesse ich es. Mhm.
Genau, das war Open Data. Natürlich machen wir auch Open Source, weil wir sind ja Open. Dieser Zusammenhang mit Open Source ist in dem Fall, dass es unsere Anwendungen, die wir entwickeln, die sind alle Open Source. Und ein der wichtigen Gründe ist, dass es dann auch einfacher wird zu maintainen. Das heißt, bei uns liegt alles auf GitHub. Jeder kann hergehen, sich die Sourcen holen, irgendwas damit machen. Natürlich am besten was Tolles damit machen. Und leider ist es für die Stadt aber eher nicht so einfach, das auch tatsächlich zu tun. Und das ist halt eine der offenen Fragestellungen, wo ich vorher versucht habe zu erzählen. Wie macht man denn das mit den Open Data? Nachdem man was Cooles gebaut hat, wie überzeugt man denn anderen davon, auch das tatsächlich zu nutzen? Und womöglich das auch so zu machen, dass es halt weiter unterstützt wird, ohne dass wir jedes Mal händisch hergehen müssen und irgendwelche Dinge updaten. Gut, das ist so, was ich zur Definition von Open Data erzählen wollte eigentlich. Mhm. Das ist euch alles klar geworden oder habe ich das alles durcheinander erzählt?
Nee, das ist jetzt... Und ich meine, ja, durcheinander ist natürlich schwierig. Ja, man hat so viele Sachen... über die man reden möchte hier und, mhm. und wie sortiert man das jetzt so, dass wir gut drüber reden können. Ich glaube aber, dass es einigermaßen klar geworden. Wir haben auf der einen Seite die Daten, die öffentlich sein sollen, also Open Data. Mhm. Und haben uns dann schon über lokalen Gruppen unterhalten. In Ulm das, wie war's, Okay Lab.
Mhm. Okay Lab ja. Ulm oder auch einfach Ulm API.
Ulm API. Und Code for Germany, dieser
ja, übergreifende
Dachorganisation. Wollen wir eine kurze Pause machen und uns dann nochmal weiter drüber unterhalten?
Mhm. Ja, ihr könnt uns gerne irgendwie kontaktieren.
Ja, genau. Wir freuen uns, wenn ihr euch nochmal rückmeldet und wenn ihr Fragen habt zu dem Thema, dann...
Wenn wir schon bei Kontakt sind, wie erreicht man euch? Also Ulm API?
Ulm API erreicht man entweder über Twitter, @ulmapi. Mhm. Oder über E-Mail datalove@uni-ulm.de und zu dem Code for Germany findet man am besten im Internet auf code4.de.
Okay, genau. Und da machen wir dann gleich nach der kurzen Pause weiter. Die kurze Pause verbringen wir nochmal mit der Band Hyphervescent und der Song heißt diesmal Fabricated Loony Commune. Bis gleich.
Bis gleich.
Und der Song war von Tenpenny Joke und hieß Sense. Wir kommen zurück zu Def Radio. Heute am, was haben wir überhaupt für einen Tag? 5. April 2015. Und
Ostersonntag.
Ostersonntag mit dem Thema nicht Ostereier. Hatten wir auch.
Easter Eggs, ja, das war...
Wir hatten auch schon mal das Thema Easter
Eggs. Dreimal gefragt, er hat gemeint, das haben wir noch vor zu kurz schon mal gemacht.
Also wolltest du das nochmal machen, oder was?
Ich dachte, dass wir das vielleicht machen könnten, aber wir hatten ja schon eigentlich schon längst ausgemacht, dass wir ja Code for Germany machen wollten als Thema.
Achso, ja, Ostereier. Nee, war eigentlich eine ganz lustige Sendung. Ist, glaube ich, schon, ich weiß nicht, 3 Jahre her oder so. Ist auch egal, denn unser Thema heute ist Code for Germany hier bei Def Radio auf Radio Free FM. Und dazu ist insbesondere Renz da, der sich damit auskennt. Und Renz, dich wollte ich... Also Moment, vielleicht sollten wir mal kurz sagen, wir haben jetzt geklärt, Code for Germany ist die überregionale Vereinigung der lokalen Open-Data-Aktivistengruppen. die ihre Städte besser machen möchten durch das bessere zur Verfügung stellen von Daten.
Genau, und da handelt es sich sowohl um Visualisierung als auch um das Einsammeln von neuer Daten.
Was ich gerne wissen möchte, ist, was denn jetzt eigentlich Code for Germany genau tut. Also wir wissen jetzt, es ist jetzt irgendwie so die überregionale Vereinigung, aber was macht ihr irgendwie? Telefoniert ihr alle 2 Wochen oder gibt es da Konferenzen oder wie ist das, auch wie ist es organisiert? Ist es irgendwie ein Verein? Gibt es da einen Vorstand oder wie läuft es denn so? Was ist das?
Okay, also Code for Germany an sich ist eigentlich sehr dezentral organisiert. Das heißt, die Gruppen sind eigentlich eigenständig und es wird regelmäßig entweder telefoniert oder, also wir versuchen natürlich immer In-Person-Meetings zu machen, weil das halt irgendwie besser funktioniert. Deswegen war ja auch dieses Treffen, wo ich vorher erzählt habe, in Leipzig letzte Woche, da haben sie halt alle aus aller großen, alle Leads aus den verschiedenen Städten eingeladen und gesagt, hey, komm her und lass uns mal über die Zielsetzung reden, lass uns mal über die großen Probleme reden und lass uns mal auch mal Lösungen überlegen.
Und wenn das dezentral organisiert ist, wer organisiert denn diese Treffen dann? Weil dann sagt dann einfach irgendjemand mal so, ja, das sollte man mal machen. Oder gibt es eine Mailingliste, wo man dann sagt irgendwie, ja, das müsste man mal machen. Und dann gibt es irgendwelche, die sich dafür berufen fühlen und fangen einfach mal an.
Oder ist es so, dass jedes Treffen erst endet, wenn sich jemand gewählt hat, wer das nächste macht?
Das wäre natürlich auch lustig.
Dann brauchst du immer noch ein erstes Treffen.
Ja, das gibt's ja schon. Wenn das so wäre, ist das Henne-Ei-Problem schon längst gelöst.
Ja, aber mich würde auch interessieren, wie das zustande kam.
Genau. Also es ist so gewesen, es gibt neben den 20 Labs noch einen Organisationslab, sage ich mal. Und da sind die Julia Kläuber und die Fiona Krakenburger und, ach, jetzt fallen mir die anderen Namen gerade nicht ein. Die sitzen in Berlin und da ist auch der Verein, die Open Knowledge Foundation da und die hat halt dieses Projekt Code for Germany, was jetzt eigentlich, es klingt sich eigenständig an, aber eigentlich ist es ein Teil von dieser großen Verein.
Okay. Und die haben dann dieses Treffen organisiert.
Genau.
Und dazu eingeladen.
Und versuchen auch Funding zu bekommen aus verschiedenen
Ecken. Haben die das auch ehrenamtlich oder gibt es da Leute, die da angestellt sind?
Also da gibt es tatsächlich ein paar Leute, die angestellt sind und dieses ganze Community Organization quasi machen.
Okay.
Aber in den einzelnen Labs gibt es, soweit ich wenigstens weiß, keiner, die irgendwie dafür angestellt sind. Das sind alles ehrenamtliche Leute.
Okay. Genau. Dann haben wir die Frage geklärt. So, jetzt wolltest du vorhin eigentlich anfangen, was zu erzählen und ich habe dich ganz frech unterbrochen. Weißt du noch, was du sagen wolltest?
Ich weiß noch genau, was ich sagen wollte. Ja, wir haben jetzt geredet über, wie die Daten so aussehen und wo wozu man die verwendet, aber man weiß eigentlich noch gar nicht, was für Art von Daten das sind und wo sie herkommen.
Ja.
Also die Art von Daten ist meistens wirklich Daten, die irgendwas über den Verwaltung sagen. So Stichwort Government Data oder GovData. Es gibt auch der Webseite govdata.de und da kann man, also das heißt offiziell das Datenportal für Deutschland und da gibt es theoretisch alle Datensätze aus den verschiedenen Ebenen von der Verwaltung in Deutschland. Also auf Bundesebene, auf Landesebene und auf Staatsebene und auf Ebene von Gott, wie heißt das alles? Kommunen und Kreisen.
Ja.
Und es gibt in Deutschland irgendwie 7 Ebenen, wo es in anderen Ländern nur 4 gibt oder 3.
Okay.
Ja, gut. Die werden da alle gesammelt, theoretisch wenigstens. Und also das sind immer Daten, die von der öffentlichen Verwaltung kommen. Aber man hätte vielleicht auch gerne Daten von dem Bus und so weiter. Weil viele Länder ist es ja so, dass der Bus irgendwie öffentlich ist. Deswegen heißt es ja auch öffentlicher Nahverkehr. Aber meistens ist das Modell eher so halb öffentlich. Also es sind irgendwie Unternehmen, die das machen. Und die Daten hätte man natürlich gerne auch.
Vor allem möchte ich ja nicht jedes Mal, wenn ich irgendwie, angenommen, ich wohne an 3 Orten gleichzeitig, weil es eben so ist. Ich meine, passiert ja. Es gibt ja Leute, die irgendwie beim Arbeitsort wohnen, dann fürs Wochenende woanders wohnen und dann irgendwo anders vielleicht auch noch mal öfters unterwegs sind. Da wohnen sie vielleicht nicht, aber sind sie öfters unterwegs. So. Und dann ist es ja schlimmstenfalls so, dass sie, sagen wir mal, wir haben dieses Konzept nicht und jeder von denen hat eine eigene App, also musste er drei Apps unterladen.
Das wäre natürlich ganz doof.
Dann gibt es vielleicht auch irgendwie Regionen, wo es keine App gibt, weil die sich nicht leisten können.
Genau. Genau. Und dann fängt er plötzlich an, wieder Papier durch die Gegend tragen zu müssen. Ja. Was jetzt nicht unbedingt schlecht ist, aber.
Buspläne und so.
Ich erinnere mich noch, als ich als Schüler mit so einem dicken Buch mit allen Busplänen immer rumgerannt bin im Rucksack, wenn ich mal woanders hinfahren wollte als die üblichen Bus rein, einmal umsteigen zur Schule.
Oh mein Gott.
Okay, zugegeben, ich komme ja aus Memmingen, da ist es nicht so wild, weil da passt der komplette Fahrplan auf eine DIN A4-Seite.
Okay.
Bei uns gab es das nicht. Mit dem Bus in der Schule fahren, das war zu teuer. Das machen wir nicht.
Seid gelaufen oder was?
Nee, mit dem Fahrrad natürlich.
Achso, in Holland, ja, okay. Ja, Niederländer. Gut, Niederländer. Ja, da fährt man mit dem Fahrrad. Ja, genau. Nicht schlecht bei jedem Wetter.
Ja, also, schon Regen und so. Gewöhnt man sich dran. Nee, genau. Also neben den Daten von der Regierung und Daten von so halböffentliche Organisationen gibt es auch noch Daten, die von irgendwelchen Bürger erzeugt werden.
Und zum Beispiel?
Zum Beispiel Feinstaubdaten.
Ja.
Also es gibt das Konzept Civic oder Citizen Science. Das ist eine relativ neues Idee eigentlich, wo Leute denken...
Nochmal, was?
Civic oder Citizen Science.
Ah.
Also als Bürger mache ich Wissenschaft. Oder Wissenschaft. Ich sammle auf jeden Fall Daten. Zum Beispiel würde ich gerne wissen, wie jetzt eigentlich die Feinstaubbelastung neben meinem Fenster ist, wenn ich irgendwo wohne in der Stadt.
Ja.
Und zurzeit ist es halt so, dass die ganzen Arduino-Dinge, die sind eigentlich so billig geworden, dass man für
20... Arduino meinst du, oder?
Genau.
Ah, okay, ja.
Dass man für 20, 30 Euro kann man sich ein Messstation bauen. Und zwar Feinstaub und alles Mögliche. Und die Genauigkeit ist natürlich begrenzt davon. Wenn man ein bisschen mehr Geld ausgibt, dann kann man für, ich glaube, 60 Euro oder so, kann man einen relativ guten Sensorstationen aufsetzen. Mit Luftfeuchtigkeit und Feinstaub und was es alles so gibt. Und das ist genau der Idee gewesen von verschiedenen Leuten im Ausland und jetzt auch in Deutschland. Ich weiß, dass es Projekte gibt in sowohl Köln als auch Stuttgart und ich glaube in Deutschland noch mehr, wo es verschiedene Hackerspaces gibt, also größere Organisationen, die jetzt nicht direkt mit uns zu tun haben, die sagen, es gibt ja überall in die Medien wird gesagt, es gibt ein Feinstaubproblem. Das ist insbesondere in Stuttgart ein großes Thema, habe ich verstanden.
Okay.
Und da haben Leute sich hingesetzt und gesagt, es gibt 3-4 Messstationen von der ganzen Stadt, für die ganze Stadt, und das ist zu wenig. Und die Messstationen verschwinden manchmal auch mal an diese Momente, wo dann festgestellt wird, dass da schon recht viel Feinstaub ist. Dann wird der Messstation irgendwo anders hingestellt.
Und okay.
Also die Theorie habe ich mal gehört. Ja. Es gab einer, der hat sich so einen Sensor gebaut und auf dem Fahrrad mitgenommen. Der fährt halt gerne Fahrrad.
Ja.
War kein Niederländer.
Kein Niederländer. Ich fahre auch gerne Fahrrad, so ist nicht.
Nee, hat rumgefahren und festgestellt, an dieser Stelle, wo früher mal so ein Messstation war, da war grausam viel Feinstaub. Das war unglaublich. Und hat er gedacht, ja, wie ist das denn jetzt eigentlich in die ganze Stadt? Ist es vielleicht überall so, wo es früher mal ein Messstation gab?
Ja.
Und da ist so die Idee aufgekommen, man könnte doch Sensoren bauen und die an verschiedene Leute, die oft mit dem Fahrrad unterwegs sind, verteilen und die dann alle rumfahren lassen.
Man könnte auch die Leute fragen, die da wohnen, ob sie dieses Ding aufstellen wollen. Ich meine, genau. Die haben auch Interesse daran, das zu wissen.
Genau, das ist dann auch der Idee gewesen. Es gibt auch eine schöne Visualisierung und so weiter dazu. Die findet man auf datacolonia.de. Colonia ist irgendwie eine Verknüpfung von Köln und... Nee, Moment, das stimmt gar nicht. Gut, anyway. Da kann man eine schöne Visualisierung sehen, wie er mit seinem Fahrrad rumgefahren ist abends und was es da alle für Feinstaubmessungen gibt.
Die möchte ich jetzt sehen. Was? Data?
Colonia.de.
Colonia mit C?
Ja.
Radfahrer in Köln, ist es das?
Nee. Ja, doch. Aber du musst ein bisschen weiter nach unten, glaube ich.
Wo der Feinstaub, fliegt.
Genau, wo der Feinstaub fliegt. Und da gibt es auch eine Erklärung, was er dann für Hardware genommen hat und lauter so Dinge. Ich habe versucht, dieses Thema auch mal in Ulm zu machen. Und zwar habe ich via Wege, geheime Wege, die Feinstaubdaten von den letzten 10 Jahren bekommen, von vermutlich irgendeinem öffentlichen Institut. Ach ja, die Karte ist kaputt. Ups. Also ich wollte erzählen von der UMAPI, das UMAPI-Projekt, das ich mal programmiert habe, wo man die Feinstaubdaten über ganz Baden-Württemberg sehen kann.
Okay.
Über die letzten 10 Jahre. Das Problem ist, aktuell fehlt die Karte im Hintergrund und deswegen hilft es nicht so,
sich
das anzuschauen. Leider.
Ach was? Das bisschen Geografie kriegt man auch im Kopf hin.
Ja, genau. Man muss zum Beispiel wissen, dass das hier Ulm ist.
Mit dem Edding dann auf den...
Will schon mal.
Dann kann man auch einfach auf den Bobbeln klicken. Gut, nee, das erzähle ich jetzt nicht. Das Problem ist, wo ich eigentlich drauf hinaus wollte, ist, es gibt 2-3 Messerzonen pro Stadt irgendwie. Und das ist einfach sehr wenig.
Mhm.
Und es gibt halt Städte, wo man sagt, jetzt stellen wir mal größere Messerzonen auf. Und da sind sie in Stuttgart sehr beschäftigt damit. Aber es gab vor kurzem auch ein Contest, ein Challenge. Das hieß datacampus.org und die nannten das Sense Your City. Und die haben einen großen Preis gehabt. Und da gab es ganz viele Visualisierungen. Und da war auch die Visualisierung von Luftdaten dabei, also Luftqualität.
Mhm.
Und da gab es dann Daten aus 3 großen Städten. Ich glaube Boston, Los Angeles und ich weiß es nicht mehr. Und die haben da auch einen Preis bekommen für einen der tollsten Anwendungen. Und das war halt eher so ein nicht so Programmier-Challenge auch, aber eher, man kann ja ein bisschen programmieren und jetzt soll man was Schönes draus machen.
Mhm.
Es gab Data Art Challenge, hieß es auch. Genau. Da kann man sich das mal anschauen auf datacanvas.org. Und da gibt es halt wunderschöne Visualisierungen. Das passiert halt, wenn es nicht nur Informatiker sind, sondern auch Leute, die von Design Ahnung haben, wenn die dazukommen, was man dann alles für Schönes machen kann.
Sense Your City steht da.
Genau, Sense Your City. Und dann klickst du da drauf, scrollst ein bisschen weiter unten und dann gibt es so ein Bild, das so aussieht, als wäre es ein Luftfoto von San Francisco, wo man sehen kann über die Zeit, wo denn Feinstaub ist und Lärm und so. Ist das Lärm? Ich glaube, das ist Lärm.
Wo gibt es das? Ich finde es nicht. Ich klicke auf...
Nee, unter den Prize Winners.
Auf egal. Data Art Challenge Winners.
Genau.
Jetzt hat ja, ja.
Also ich habe das als Tab offen gehabt von vor 2 Wochen.
Mhm.
Deswegen habe ich es noch da. Genau. Also da kann man schöne Visualisierung mitmachen. Man muss natürlich immer aufpassen. Und das ist auch das Problem, wie ich selbst drauf gestoßen bin. Mit diesen Feinstaubdaten, weil ich habe ja eigentlich keine Ahnung von Feinstaub. Ich weiß, Feinstaub ist schlecht, weil da kriegt man irgendwie Krebs davon oder sowas. Aber was jetzt diese Feinstaubwerte, die man bekommt, das sind Werte von, ich glaube, was war's? Mikrogramm pro Kubikmeter. Und das ist dann, das heißt, eine bestimmte Art von Feinstaub, das heißt PM10. Und PM10 bezeichnet die Größe der Teilchen, die man gemessen hat. Soweit habe ich das herausgefunden, aber ich weiß halt nicht, was jetzt viel ist und was jetzt wenig ist. Und wenn man im Internet sucht, dann findet man von gewissen Leuten aus China Visualisierungen und da sieht man Feinstaubwerte von ja so 150 bis 300 und man denkt, okay, in Deutschland ist das Maximum so 100 um Silvester herum, dann wird das wohl passen und dann ist es eigentlich gar kein Problem mit dieses Feinstaub. Aber wenn man sich dann ein bisschen weiter recherchiert, dann findet man von der EU eine Verordnung, glaube ich, der sagt, dass maximal 6-mal im Jahr, wenn ich nicht täusche, die Feinstaubwerte über 100 sein dürfen. Und dann denkt man, oh,
Was heißt 6-mal im Jahr? Ich meine, wenn das jetzt dauerhaft einen Monat lang ist, dann ist es einmal.
Also 6-mal heißt in dem Fall an 6 verschiedenen Tagen, glaube ich, ist die offizielle Regelung. Das andere Nachteil, das auch ein generelles Problem ist bei Open Data, ist, dass man diese Daten meistens in Tagesauflösung bekommt, wenn man sie bekommt. Das hängt, glaube ich, zum Teil auch mit der Sensorik zusammen, aber generell ist das Problem, dass man meistens aggregierte Daten bekommt. Mhm. Ich habe ja vorher erzählt von dieses Jahresbuch, das in Ulm zum Beispiel erstellt wird. Da werden Daten, also Einkommen, wie viele Kinder gibt es und so weiter, werden gesammelt und die bekommt man meistens Auflösung Stadt oder vielleicht Stadtvierteln, wenn man Glück hat. Und eigentlich wäre es natürlich cool, wenn man diese Daten in genauerer Auflösung hätte.
Ja, das geht ja auch nicht immer.
Genau,
weil ich wollte ich drauf hinaus. Bei einer, sagen wir mal, wie groß ist Ulm? Wie viele Leute wohnen in Ulm?
120.000.
Ja, wenn du da jetzt irgendwie auflöst nach Vierteln, kann es halt passieren, dass da irgendwie 8 geworden werden und das ist halt irgendwie zu wenig, um da jetzt zu sagen, das ist jetzt nachverfolgbar.
Ja, genau. Und das ist auch so ein Problem, wo wir als Organisation oft drauf stoßen. Zum Beispiel insbesondere, wenn man Einkommen oder sowas sammelt, dann will der durchschnittliche Bürger nicht, dass das veröffentlicht wird. Wenigstens in Deutschland nicht.
Ist es auch leicht verständlich? Ich meine,
finde ich auch. In Norwegen sieht man das anders. Da kann man für jeden Einzelperson nachschlagen, wie viel Geld er denn verdient und wo der wohnt.
Okay, wo schlägt man sowas nach?
In der öffentlichen Datenbank von denen. Das hat ein Kumpel von mir aus Oslo mal gezeigt. Der hat gesagt, oh ja, übrigens, hier kannst du sehen, wie viel ich verdiene, wo ich wohne und was mein vollständiger Name ist. Da gibt es halt so eine Webseite irgendwie oslo.no oder sowas, keine Ahnung. Und da kann man das nachschlagen für alle Leute. Man hat danach auch den Ministerpräsident da rausgeholt und so. Eigentlich ganz nett, aber...
Ja, die Sache ist, wenn es alle betrifft, dann ist es ja wieder was anderes.
Ja, genau. Nee, das ist... Aber genau.
Ich habe das Gefühl, ich werde danach jetzt dafür gesteinigt für die Aussage.
Datenschutz ist tatsächlich ein der schwierigen Probleme für die Stadt auch, um an sowas mitzumachen. Und da muss man Verständnis dafür haben. Das ist für die, die gerne sowas bauen würden, manchmal schwierig. Manchmal wusste man vielleicht gerne, wo es denn Orten gibt, wo Leute weniger Geld verdienen oder man wusste gerne, wo halt viel Kriminalität ist. Und vielleicht möchte man das irgendwie verknüpfen, aber da gibt es halt erstens, bekommt man die Daten überhaupt, weil das ja so sensible Daten sind zum Teil und andererseits auch, was hat das für Auswirkungen, wenn ich sowas mache?
Ich weiß nicht, also... Früher hätte ich gesagt, wenn ich da irgendwo hingehe, dann frage ich halt mal rum, was die Leute über das Viertel wissen und so, was die Leute selber davon halten, weil die kriegen das ja höchstwahrscheinlich mit. Oder muss ich jetzt alles im Internet nachgucken?
Also wenn du nach Ulm ziehen würdest, dann gehst du zu jedem Stadtviertel und sagst, hey du Leute, wie sieht's aus?
Wie so rum und klingelst.
Bei euch.
Ja, du siehst doch genug Leute an der Bushaltestelle, die kann man auch sicherlich fragen.
Ich habe mich persönlich nicht getraut.
Aber sind die repräsentativ?
Das ist natürlich
eine große Frage. Da weißt du halt auch immer nicht, ja. Also bei so Daten, da weißt du halt eher mal. Oder kannst du mal besser abschätzen vielleicht. Kann ich mich auf die verlassen oder nicht?
Es fühlt sich dann auf jeden Fall ganz objektiv, was man dann gemacht hat.
Ja.
Das ist schon mal gut. Das ist schon mal der erste Schritt. Aber es gibt noch viel mehr Schritte, die man da nehmen sollte.
Ja.
Und
zum Beispiel?
Zum Beispiel, wenn ich jetzt so einen Datensatz veröffentliche, was passiert denn damit?
Ja.
Naja, ich behaupte zum Beispiel, wo war das nochmal? Das Beispiel von Schulen. Man wollte Statistiken von Schulen sammeln und die darstellen. Ich weiß nicht mehr, wer das vorgeschlagen hat. Das ist schon auch älter. Da wollte man halt einsammeln, wie viele Studenten bestehen, mit welcher Abiturnote und lauter so Dinge.
Okay.
Und das könnte natürlich dazu führen, dass bestimmte Schulen einen schlechten Ruf bekommen.
Ja.
Und dass die dementsprechend noch schlechter werden.
Und sind auch schlechtere, ja.
Genau. Weil die Schulen, die dann gute Noten haben, die fragen dann vielleicht mehr Geld. Ich weiß nicht, wie das System bei euch ist.
Geht, glaube ich, nicht so, aber...
Okay. Nein, aber das, was halt passieren wird, ist, dass plötzlich alle auf die gute Schule wollen.
Aha. Ja.
Wobei solche Sachen eher so relativ objektiv und historisch sind. Also es gibt halt irgendwie so, dass immer dieses, insbesondere wenn in Städten, wo es dann von früher TM diese Jungenschule und die Mädchenschule gab, was es halt aktuell nicht mehr gibt und einfach jede von beiden Schulen jetzt einfach wie heißt das Wort, deutsche Wort dazu?
Gemischt?
Gemischt.
Okay.
Geschlechtlich ist. Aha. Hält sich immer noch das Gerücht hartnäckig, also und auch der Glaube hartnäckig, dass die Jungenschule ein härteres Niveau hätte. Und demnach die Absolventen wenn mit den Noten besser werden oder so.
Ach so. Es ist... Ich hätte gedacht, dass es andersrum wäre eigentlich. Weil eigentlich ist es so, dass in Schulen Mädchen mal im Schnitt besser... Na gut. Lassen wir uns da nicht drüber diskutieren.
Ich finde es halt immer interessant, dass die Leute das halt immer noch glauben.
Aha.
Und weil das, was man im Endeffekt eigentlich sieht, ist, gut, die Städte werden mittlerweile so klein, dass sie zum Teil ihre Abiturkurse zusammenlegen für beide Schulen zusammen. Also ist es gerade egal.
Genau. Aber in größeren Städten ist das vielleicht immer noch ein Problem. Aber generell, wenn man so eine Visualisierung macht, dann sollte man auch sich Gedanken dabei machen, wie das ankommt.
Mhm.
Das hätte ich vielleicht, weil die Feinstaubkarte hat ja eh fast keiner gesehen, weil es ist halt so ein Anfang ist, habe ich das halt irgendwie runterprogrammiert als Privatprojekt. Und ich habe es dann zwar irgendwann im Internet gestellt, aber ich habe es keiner wirklich groß erzählt.
Und kann man noch irgendwelche Stationen aufbauen und das nicht vernetzen?
Wäre cool. Ich habe es mal versucht mit einer Masterarbeit. Das hat damals nicht funktioniert, aber wäre cool gewesen. Nee, das größere Problem ist, ich habe da irgendwelche Farben genommen für diese Feinstaubwerte. Und das habe ich irgendwie, das habe ich mir dabei gedacht. Naja, ich habe die Werte genommen, die Wertebereiche, die es in dem Quelldokument gab.
Ah, wo ich jetzt gerade sehe. Wo ich jetzt gerade die Karte sehe. Blau ist das neue Rot. Nee. Es hat mit Farbenblindheit zu tun, dass man Rot mit Blau ersetzen sollte.
Aha.
Weil Rot-Grün-Blinde sehen halt den Unterschied nicht mehr. Und wenn du Rot-Blau nimmst und Blau als schlecht definierst sozusagen, sieht man den Unterschied wieder.
Ja, genau.
Gibt es also, eine Arbeit aus Japan dazu, wie man visualisieren sollte für Farbenblinde. Da kommen dann interessante Farben bei raus. Weil es gibt ja nicht nur eine Art von Farbenblindheit. Also es gibt ja nicht nur diese Rot-Grün-Schwäche und irgendwie gibt es da auch noch Unterarten von und dann sieht irgendwie jeder, sieht Farben anders.
Genau.
Aber das ist gar nicht unser Thema heute.
Habe ich auch versucht tatsächlich zu betrachten, ist halt dieses Problem, dass man versucht natürlich Anwendungen so zu programmieren, dass möglichst viele es nutzen können.
Barrierefrei programmieren,
genau.
Ja. Nee, genau, aber jetzt...
Genau.
Sind wir schon wieder abgeschweift.
Genau. Also das große Problem ist, wie kommt es an, was ich da mache? Und da soll ich mich vorher Gedanken machen. Und es wäre natürlich gut, wenn auch tatsächlich jemand da wäre, der nicht unbedingt Informatiker ist, sondern eher journalistische Erfahrung hat. Das ist halt, was man natürlich aktuell versuchen herzustellen. Also wir versuchen, Kontakt herzustellen mit andere Organisationen und auch mit anderen Leuten, um halt mal Nicht-Informatiker dabei zu haben. Das ist sowohl bei Code for Germany im großen und ganzen ein Problem, als auch bei uns in Ulm.
In Ulm. Wenn uns jetzt hier jemand zuhört, der sich dafür interessiert, macht der was?
Dann geht er auf ulmapi.de und kommt zum nächsten Treffen.
Kommt zum nächsten Treffen, weil wie oft sind eure Treffen?
Die sind zweiwöchentlich und aktuell steht das Treffen noch nicht drin, sehe ich gerade. Also morgen ist offiziell Treffen.
Morgen?
Morgen heute. Ist allerdings Ostern, deswegen
ach so, Ostern,
werden wahrscheinlich Montag, relativ ja. wenig Leute da sein. Ich werde auf jeden Fall da sein.
Wo?
Wo ist an der Uni? Also
das vor ist oder nach dem Montagstreffen?
Oder vor dem Montagtreff.
Ui.
Vor dem Montagtreff, um 6. Gut, da werde ich aber noch was dazu sagen. Und zwar versuchen wir als UMAPI in die nächste Zeit uns in die Stadt zu verschieben. Weil wir haben toll. Halt festgestellt, Uni um 16 abends das ist halt nicht das so einfach.
Ist für. Es dauert ein bisschen, da hochzukommen.
Vor allem genau. Hast du, wenn du das Problem, wenn du irgendwie Leute aktivieren willst, die nicht Studis sind.
Ganz genau.
Du hast keinen Bock, an irgendwie zu fahren. Im Ernst.
Genau. Nee, aber ist ein großes Problem. Mhm. Und wir haben, glaube ich, das letzte Mal, dass ich hier war, wegen UMAP, auch mal darüber diskutiert, dass man in die Stadt runter wollen. Und das hat damals noch nicht so funktioniert.
Das Problem ist, einen Ort zu finden, der funktioniert und
genau,
den alle mögen.
Gibt es halt schon was? Gibt es jetzt schon Konkreteres?
Also es gibt ein paar Ideen, aber ich weiß nicht, was ich dazu sagen kann.
Ja, also es ist noch nichts irgendwie fest geplant, nee, oder so. Es ist bloß
also unser Ziel gewünscht, ist innerhalb der nächsten, dieses Jahr noch in die Stadt runterzukommen, okay, einen Ort zu finden.
Vielleicht hört uns ja irgendein Lokal oder ein Ort zu und möchte uns da haben.
Und was wäre der Wunsch? Irgendwie wäre das,
der Wunsch,
wollt ihr in eine Gaststätte oder lieber irgendwie einen Tagungsraum oder...
Sind wir eigentlich relativ offen. Also wir haben mal über den Freiraum geredet, weil wahrscheinlich ist es relativ schwierig, da reinzukommen.
Okay.
Also für Leute, die halt noch nie da waren.
Okay.
Ja, okay. Das wollen wir nicht im Radio diskutieren.
Das nee, im Kopf habe. Genau, deswegen. Ja. Stimmt. Genau. Wir haben uns überlegt, was für Daten wir jetzt haben. Haben uns überlegt, wo die Daten herkommen. Mhm. Oder hast du noch eine Frage dazu?
Wo die Daten herkommen? Sagen wir mal, ich bin jetzt irgendeine Stadtverwaltung und habe keine Ahnung davon und höre jetzt davon zum ersten Mal und finde das voll toll. Was mache ich idealerweise?
Schreibst es an mit das Thema, das dich am meisten reizt, wo du gerade damit beschäftigt bist, wo du denkst, da könnte man irgendwas machen. Da brauche ich irgendjemanden, der die Bürger erklären kann. Und von da aus arbeiten
wir weiter, okay.
Genau. Und uns anschreiben und wenn und bei uns auch einer da ist, der sagt, oh, das Thema interessiert mich total, was bei fast allen Themen bis jetzt der Fall war, kommt zu uns, wir reden drüber und wir versuchen uns ein Ziel zu setzen und eine Anwendung zu überlegen. Wir sind immer offen für Ideen, weil wir haben halt festgestellt, wenn wir uns eigene Ideen ausdenken, dann sind die zwar cool, aber für es uns ist halt nicht unbedingt das, was die Bürgerschaft gerade interessiert.
Oder braucht, oder ja.
Genau.
Wobei ich das Ding sehr interessant fand, mit welcher Vorname am häufigsten vorkam.
Soll ich auch noch davon? Dann gehen wir doch gleich rüber zum Bereich von Projekte. Also haben mir überlegt, dass ich noch mal ein
paar... Wollen wir das nachher eine Musikpause machen? Ich glaube, wir haben jetzt gerade etwa 20 Minuten am Stück geredet oder so.
Ja, 30, aber...
Okay, sogar mehr. Ich sehe die Uhr von hier aus nicht.
Mhm. Okay, ja, machen wir noch mal eine kurze Pause.
Kurze Pause,
und,
okay.
Gerne. Machen dann den letzten Block Unterhaltung noch und der nächste Song ist von, ich weiß jetzt nicht, ob es eine Frau oder ein Mann ist, aber vom Künstler mit dem tollen Namen El Lefant und heißt Runaways. Sorry, ich finde den gerade sehr amüsant, den Namen. Also El Lefant mit dem Song Runaways. Bis gleich. Willkommen zurück zu Def Radio hier bei Radio Free FM. Unser Thema heute Code for Germany und wir haben einen kleinen Verdreher in der Musik oder ein bisschen Chaos in der Musik. Der Song, der gerade lief, war nicht der, den ich erwartet hätte, das hätte laufen sollen. Entsprechend weiß ich leider auch nicht, ob die Songs davor, ich kenne die nicht alle, ich kenne den. Bin nicht bei allen sicher, wie die klingen sollen und wie die klingen müssen. Und deshalb bin ich mir leider bei den vorherigen nicht sicher, ob das die Songs waren, die tatsächlich auch gespielt wurden. Aber davon unabhängig...
Aber du weißt, dass es freie Musik ist und deswegen alles kein Problem ist.
Es ist freie Musik, genau. Naja, wir sollten trotzdem sagen, wer es... Von wem es ist, ich versuche das mal noch zu recherchieren und dann auf die Website zu stellen.
Das ist höchstwahrscheinlich auch noch so Musik, wo man den Dings erwähnen muss, oder?
Ja, wie auch immer.
Sehr meta.
So, zurück zu Code for Germany bzw. Code for Ulm.
Genau. Wir wollten gerade noch vor der Pause erzählen von der Vornamenanwendung. Das ist auch so ein kleiner Anwendung, das bezieht sich eigentlich nur auf der Uni. Und zwar in der Uni gibt es ja Computersysteme und da ist man auf jeden Fall auf Vorname zu finden. Und man kann sich alle Vornamen ausgeben lassen von dieses Computersystem.
Okay. Also von allen Studenten / Mitarbeitern oder wie ist es?
Genau, also allen, die einen Account besitzen, um genau zu sein.
Beim Informationszentrum der Uni.
Ich glaube,
für Kommunikations- und Informations.
Ich bin mir nicht sicher. Also ich glaube, Person hat einfach nur die Unix-Accounts angeschaut.
Genau. Und in die Unix-Accounts, da steht drinnen Vorname und ich glaube sogar auch Nachname, erstaunlicherweise.
Ja. Und der Passwort-Hash, aber das ist eine andere Sache.
Ja, Passwort-Hash gibt es natürlich auch. Beziehungsweise, ja, egal. Interessanterweise hat jemand jetzt sich eine Anwendung gebaut, wo ein Dump von diesen Daten drin ist, von Oktober 2013. Und da kann man sich einen Namen aussuchen und sich fragen, wie oft der denn von anderen Leuten auch gibt.
Mhm.
Und das sieht man zum Beispiel, wenn man die Anwendung aufmacht, gibt es zusätzlich noch Statistik, der anzeigt, was die häufigsten Namen sind. Oder man kann es auch den Bereich verändern. Mhm. Und wenn man es sofort aufmacht, dann sieht man, dass es 344 Michaels gibt.
Okay.
Bei uns an der Uni.
Ist das der häufigste Name?
Das ist der weitgehend häufigste Name. Der zweite ist nämlich Andreas mit 246.
Okay.
Und ist ein bisschen unerwartet, weil ja irgendwie M und T eigentlich die häufigsten Vornamen sind.
Das Interessanteste vielleicht an dieser Statistik ist, dass von den Top 10 alle außer Julia sind Männernamen.
Also gibt es mehr Diversität bei Frauennamen?
Oder? Entweder das oder wir haben sehr wenig Frauen in der Uni.
Ach so, ja stimmt, das könnte natürlich auch
noch sein. Ja, das kann man ja
kann man das
nicht,
da? Kann man
nicht
das?
So einfach rauslesen.
Ja, ist den Namen eh nicht so einfach, das stimmt.
Du müsstest halt irgendwie einen Mensch dran setzen, der dann plötzlich anfängt, die Namen zu bewerten und
ja, selbst dann hast, bei dann hast manchen Namen kannst du dir nicht sicher sein.
Mhm. Ja, kenne ich.
Genau. Ich habe zwischen die Zeilen von verschiedenen Studenten auch mal erzählt bekommen, dass es sich so ein Trinkspiel entwickelt hat. Leider weiß ich nicht, wie dieses Spiel geht. Kann ich da nichts mehr dazu sagen, aber ist halt so eine Abzweigung. Oder hast du da Details?
Das ist ein Trinkspiel auf
Basis von dieses
von dieser Anwendung. Ja. Okay, interessant.
Ich vermute, es geht so, dass man irgendwie raten muss, welcher Name wie oft vorkommt oder sowas. Man kann übrigens auch sehen, dass ich an der ganzen Uni der einzige Renz bin. Es gibt noch einen Laurenz, aber
ich glaube auch nicht, dass es so viele gibt, die so wie heißen wie ich. Moment, schauen wir mal. Ich darf dort.
Ja, klar.
Ja, ja, okay.
Du bist der einzige Teil.
Wie viele Matthias gibt's?
Okay.
Soll ich mal schauen?
Ich glaube, Matthias gibt's ein paar mehr.
Matthias mit 2T mit H ist 186.
Mit 2T und H?
2T und H, ja genau.
Gibt's?
Und mit 2T ohne H gibt es zwei.
Zwei?
Irgendwie finde ich das interessant.
Matthias 2, ja.
Genau. Was?
Es gibt ein Matthias 2.
Ein Matthias 2.
Als Vorname. Gut.
Okay.
Alles eigentlich ganz lustig. Gut. Da wollte ich noch rübergehen, zu was so bei uns die großen Themen sind. Man hat es vielleicht schon ein bisschen rausgehört in das ganze Gespräch. Für uns Code for Germany jetzt sind eigentlich die wichtigsten Schritte, die jetzt passieren sollen, einerseits die regionale Vernetzung.
Mhm.
Bis jetzt ist es so gewesen, dass jedes Lab sein eigenes Ding gemacht hat und jedes Lab hat was ganz Cooles gebaut. Zum Beispiel gibt es in Heilbronn eine Trinkwasseranwendung, wo man die Wasserqualität prüfen kann. In Köln gibt es, wie gesagt, diesen Fahrradwege und die Feinstaubsammlung und es gibt lauter spannende Projekte. Gerade in Baden-Württemberg gibt es auch sehr viel. Und das Ziel ist jetzt, dass wir tatsächlich die regionale Vernetzung herstellen. Also Treffen überregional regional organisieren in Baden-Württemberg oder in Süddeutschland. Ein der Projekte, wovon ich glaube ich auch erzählen darf, hoffe ich mal, ist das anstehende Jugendhackt in Süddeutschland. Jugendhackt ist ein sag mal, Veranstaltung von einigen Tagen, wo Schüler kommen, die irgendwie Interesse haben an Programmieren. Mhm. Und die werden da begleitet und führen eine Art Hackathon durch. Das wurde jetzt, ich glaube, ein- oder zweimal in Berlin schon organisiert. Moment. Jetzt habe ich natürlich die Webseite nicht offen. Und jugendhakt.de ist der Webseite. Da findet man ganz schöner Background. Und zusätzlich gibt es auch sehr viel Informationen für Eltern. Also man denkt ja, Hacking, Hacker, das ist alles böse und so. Ist aber gar nicht so.
Das sind ja nur die Medien schuld.
Ja, das kann man zwar so sagen, aber hier wird halt ein bisschen besser für Eltern erklärt mit den Frequently Asked Questions, so wie man das halt kennt. Und die allererste Frage davon, das finde ich eigentlich ganz lustig, ich kenne Jugendhakt nicht. Wenn mein Kind sich dort anmeldet, kommt es als böse Hackerin aus dem Wochenende zurück? Und das Antwort ist natürlich nein. Das Ziel ist nämlich, die Leute was Tolles beizubringen. Und jetzt gibt es zum ersten Mal Projekte außerhalb Berlin. Und insbesondere wird es eins geben in Ulm, die auch von Kollegen bei uns in Ulm API organisiert wird. Mhm. Und mehr Informationen dazu gibt es auf Twitter unter Jugendhakt Süd. Und ich glaube, ich werde dann nachher in den Show Notes nochmal einen Link dazu packen.
Okay, ja, ich habe gerade einen Link zumindest auf jugendhakt.de eingetragen. Mhm. Aber es wäre natürlich super, wenn du dann noch den Link zur Ulmer Veranstaltung hinzufügen könntest. Mhm. Okay, haben wir noch was? Weil so langsam geht uns die Zeit aus.
Ich würde, wir sollten noch erwähnen, das nächste Chaos-Seminar
am 13. Ja, aber jetzt haben wir zu unserem Thema noch was, war jetzt eigentlich meine Frage.
Okay, also das einzige andere, das noch wirklich bei uns ansteht, ist versuchen, die Diversität zu erhöhen. Ich habe es, glaube ich, so einen Versuch klar zu machen. Ja,
wir wollen mehr Leute, mehr verschiedene Leute, nicht nur Programmierer. Genau, mehr verschiedene Leute.
Insbesondere wäre natürlich gut, wenn es auch Frauen und so weiter gibt, weil die gibt es ja in der Informatik so wenig. Ja.
Naja, bei uns gibt es nicht so viele Frauen.
Also generell in der Informatik ist es halt relativ schwer und deswegen sieht man halt schon, dass es einen Bias gibt. Ich weiß noch gut, dass ich in Leipzig saß und um mich geschaut habe und gedacht, da gibt es dieses Vorurteil von den weißen Männern und das trifft zum Teil schon ein bisschen zu. Und es wäre natürlich gut, wenn wir das verändern können. Und das sind so die zwei Ziele, die großen Ziele von Code for Germany in dieses Jahr.
Okay, und nach Ulm reinzukommen von der Uni weg.
Genau, das ist eher so ein lokales.
Das war von Ulm, nicht von
genau.
Von genau, dann kommen wir so langsam zum Schluss und es gibt auch vom CCC neue Neuigkeiten. Zum einen gibt es natürlich in 2 Wochen wieder eine Radiosendung, aber davor gibt es am 13. April das monatliche Chaos-Seminar des Chaos Computer Clubs Ulm. Das findet auch an der Uni statt. Auf der Website ist es irgendwie noch nicht eingetragen. Das fehlt mir hier noch so ein bisschen.
Nicht?
Nee, so, auf der Ulmer CCC-Website fehlt das noch. Mhm. Das ist für Mai eingetragen, aber das für April noch nicht.
Das ist wahrscheinlich wieder dieses Login-Problem, dass keiner, der sich da einloggen kann und irgendwas editieren kann.
Ich kann das machen. Das kann fast jeder machen.
Also ich habe theoretisch einen Account da, aber ich bin nicht rein.
Warum nicht? Dann lass es doch mal reparieren. Auf jeden Fall
nicht gleich.
Genau. Auf jeden Fall gibt es am 13. April 2015 das Chaos-Seminar mit dem Thema Editoren-Battle, wo verschiedene Leute einen Texteditor vorstellen, ihren Texteditor oder einen Texteditor vorstellen und zeigen, was so die Besonderheiten davon sind, warum er besonders toll ist. Und ja, wollen da mal so ein bisschen schauen und Anregungen finden, wie kann man denn Text editieren, außer dem Weg, den man sowieso schon macht. Hm. Zum Beispiel mit dem Füller auf die Serviette schreiben oder so.
Sehr diplomatisch formuliert.
Genau. Das war's, oder? Wir hören uns in 14 Tagen wieder.
Ja.
Und
ich habe schon wieder vergessen, was wir gedacht haben, was wir in 14 Tagen machen.
Wir wollten über Zertifikate und so Zeugs sprechen.
Ah, stimmt.
Aber müssen wir mal schauen, ob das auch klappt bis in zwei Wochen. Genau. Wir verabschieden uns mit noch ein bisschen zufälliger Musik, von der ich nicht weiß, welche sie ist. Ich versuche noch zu recherchieren. Ja. Renz findet das lustig. Ja. Ich versuche noch zu recherchieren, was das jetzt eigentlich für Musik wirklich war. Und wir sagen tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.